Hallo und herzlich willkommen bei einer niegelnagelneuen Ausgabe der Cinematic Smash Brothers. Mein Name ist mal wieder Henning Harder und ich habe heute nicht nur eine neue Folge für euch dabei, sondern auch ein großes Special. Ich bin ja so ein bisschen der experimentiervolle von uns Moderatoren. In der letzten Folge, die ich gemacht habe, habe ich das Pitch Bingo serviert. Und dieses Mal habe ich auch wieder etwas sehr Großes vor, und zwar bin ich zwar in Berlin, aber ich habe mir drei Kandidaten ausgesucht, die aus unserem Kader in ganz Deutschland verteilt sind. Und die stellen wir doch einfach mal ganz kurz vor. Wer sitzt denn an dem ersten Mikrofon?
Hallo, ich verkaufe diese schönen Lederjacken. Außerdem bin ich der Daniel aus Frankfurt, hauptpodcasterisch unterwegs im Spätfilm, und ich habe hier dieses Jahr die Satellitenausgabe aus Frankfurt moderiert. Und bevor ich wieder das Mikro abgebe, möchte ich noch sagen, ich war bis Samstagabend in Edgeland und habe erst am Sonntag überhaupt dieses Video gesehen, und ich habe eben die Notizen von Becky gesehen, und deswegen möchte ich jetzt schon mal sagen, ihr wisst, warum ich verlieren werde.
Dankeschön. Also bevor wir genau darauf eingehen, was dieses Video ist und so weiter, das werden wir gleich erklären, frage ich nochmal kurz, wer sitzt denn am zweiten Mikrofon?
Ja, moin, hier ist die Becky. Ihr kennt mich als Moderatorin des All-Women-Special und der Podstock-Ausgabe in diesem Jahr. Und ansonsten als Kandidatin, die immer ganz besonders viel Angst vor den Innovationen von Henning hat.
Ja, und wer sitzt am dritten Mikrofon?
Ja, servus, hier ist der Alexander aus München. Ich bin der mit dem Sebi zusammen die Münchner Folgen anmoderiert, immer abwechselnd. Und ansonsten findet ihr mich zusammen mit dem René Hoffmann immer auf Abspanngucker.
Genau. Meinen Podcast habe ich vergessen, die KulturpessimistInnen, natürlich, muss genannt
werden. Sehr gut.
Genau. Werbung also, muss immer sein, ja.
Wir sitzen hier gerade nicht in einem Raum zusammen, sondern das erste Experiment des Abends ist, es ist die erste Cinematic Smash Brothers Folge, in der wir jetzt mal alle komplett via Studio-Link miteinander verbunden sind, also quasi digital. Ich hoffe, dass trotzdem die Diskussionsdynamik nicht darunter leiden wird und wir uns nicht zu sehr ins Wort fallen. Ich bin sehr gespannt. Die zweite Innovation ist, und das habt ihr gerade schon angedeutet, ich habe hier nicht nur drei Kandidaten, ich habe hier auch drei Moderatoren der Cinematic Smash Brothers an den Mikrofonen. Somit sind wir in einem All-Moderatoren-Special. Und wenn ich hier schon nur Moderatoren am digitalen Tisch habe, dann will ich das natürlich auch nutzen. Ich will diese Expertise nutzen, inhaltlich und formal. Und das sieht so aus, dass wir statt ein buntes Potpourri an Fragen heute mal einen sehr klaren Fahrplan für die fünf Hauptrunden haben werden, die sehr filmtheoretisch sein werden. Und zwar ist es ja so, dass natürlich sehr bekannt ist, dass Filme oft in drei Akte geteilt sind. Aber neben diesen drei Akten gibt es auch die sogenannten fünf Plot Points, die so ziemlich in jedem Film irgendwie abgedeckt werden. Ja, und wir werden uns diesen fünf Plotpoints nun in fünf Runden widmen, indem wir in jeder Runde versuchen, für diesen bestimmten Plotpoint das beste Filmbeispiel zu finden. Klingt alles sehr theoretisch. Ich werde dann in den einzelnen Runden genau erklären, was es mit diesen Plotpoints auf sich hat und so weiter und so fort. Und ich hoffe, es wird nicht zu theoretisch, sondern auch trotzdem sehr spaßig. Und das Zweite ist natürlich, wenn ich hier Moderatoren habe, dann möchte ich natürlich auch gucken, ob ihr drei es jetzt gelernt habt, in eurer Moderatorenkarriere nicht nur subjektiv zu argumentieren, warum eure Antworten die besten sind, sondern ob ihr auch danach abschalten könnt und sagen könnt, und als Moderator würde ich objektiv sagen, dass die Antwort gewonnen hat. Das heißt, nach jeder Diskussionsrunde werde ich euch mal kurz fragen, ob ihr komplett objektiv vielleicht sagen würdet, wer die Runde gewonnen hat. Ich bin sehr gespannt, das ist ein kleines Experiment. Schauen wir mal, ob das klappt. Ja?
Mhm. Ja, ich bin da voll dabei.
Sehr gut, dann starten wir gleich in die Runde 1. Vorher noch natürlich noch einmal kurz der Hinweis. Ihr könnt uns gerne unterstützen, wo ihr wollt, bei iTunes, bei überall, wo ihr uns findet, und natürlich auch bei Patreon. Wenn ihr uns bei Patreon zum Beispiel unterstützt, dann bekommt ihr die Folgen immer drei Tage vorher. Das heißt, statt am Montag bekommt ihr sie schon am Freitag und könnt somit das ganze Wochenende mit uns verbringen. Also das ist doch, ich weiß nicht, also wenn das nichts ist, weiß ich es auch nicht. Und dann natürlich noch der Hinweis, wir befinden uns gerade mitten auf der Zielgerade zum diesjährigen Cinematic Deathmatch 2018. Das solltet ihr euch schon mal grob im Kalender markieren. Es wird wohl Ende November stattfinden. Genaueres kommt dazu noch. Und ja, damit würde ich sagen, starten wir doch einfach mal mit Runde 1. Round 1. Fight! Genau, und somit lautet die Frage in Runde 1, welcher Film bietet den ersten, deckt den ersten Plotpoint ab, und dieser Plotpoint nennt sich Inciting Incident. Und was damit gemeint ist, ist, dass man zum Beispiel, ein Film fängt meistens an und wir bekommen sozusagen den Status quo des Films, des Charakters etabliert, also wo er lebt, was er so macht und so weiter und so fort. Und dieser Inciting Incident definiert, wenn sich eine neue Tür für den Protagonisten öffnet. Also wenn sich irgendeine neue Möglichkeit ergibt, die es bis dato nicht gab. Und den Anfang darf der Daniel machen.
Ja, für meinen Pitch möchte ich euch ins Jahr 1999 entführen und euch mal die Situation vor Augen führen. Es gab natürlich kein Film-Twitter, es gab nicht mal YouTube, es gab eigentlich... es gab so ein paar Filmzeitschriften und so sehr nerdige Foren, aber vor allem gab es damals die Mund-zu-Mund-Propaganda. Und der Sommer 1999 war ein ähnlich heißer Sommer, wie der es jetzt dieses Jahr ist. Und auf den Fluren meiner Schule, da ging plötzlich das Raunen um. Da gibt's diesen neuen, sensationellen Film, der ist unglaublich. Und ich als kleiner Daniel bin ins Kino gelaufen, hab mich reingesetzt, erst diesen Hammer-Prolog gesehen und dann eben diesen besten Inciting Incident, den es überhaupt gibt in der Filmgeschichte, weil er dich in den Film hineinsaugt. Und die Rede ist natürlich von Matrix. Und der Inciting Incident ist natürlich, wenn Neo auf seinem Keyboard eingeschlafen ist und auf plötzlich fängt sein Computer von alleine an zu schreiben und sagt ihm, er soll den weißen Kaninchen folgen. Und dann klopft es an der Tür und es stehen Leute da vor der Tür, die von ihm ja irgendwelche Disketten kaufen wollen. Das wird nie so genau erklärt, es bleibt mysteriös. Aber eine der Frauen hat auf der Schulter ein weißes Kaninchen tätowiert. Und damit macht der Film gleich zweierlei auf. Einerseits, also zwei Leitthemen baut er auf. Drei sogar. Also einmal ist es dieses total Mysteriöse, was er die ganze erste Hälfte aufbaut, wo du dich immer fragst, was ist die Matrix? Das zweite ist dann dieses, das Leitmotiv des von Kaninchenbau aus Alice im Wunderland, was immer weiter fortgespannt wird. Da ist es ja auch, dass Alice dem weißen Kaninchen folgt, um in den den Kaninchenbau zu fallen, um ins Wunderland zu kommen. Und das dritte Motiv ist, was auch sich durch den ganzen Film zieht, ist das platonische Höhlengleichnis, nämlich dass ja damit beginnt, dass die Leute in dieser Höhle, die sind an Stühle gefesselt und schauen auf ihren Bildschirm oder auf eine Wand, auf die Bilder projiziert werden und halten das für die Realität. Und das wird natürlich sofort mit diesem Bild von Neo, der vom Computerbildschirm sitzt, gespiegelt, um uns vor Augen zu führen. Später werden wir es dann erst richtig begreifen, dass Neo in keiner echten Welt ist, sondern nur in einer vorgegaukelten Welt. Und in so wenigen Augenblicken es zu schaffen, dich hineinzusaugen in einen Film und zugleich dir so viel schon zu erzählen, was noch passieren wird, ist einfach so genial, dass es der beste Inciting Incident aller Zeiten ist.
Becky.
Ja, ich habe mich auch für einen Science-Fiction-Film entschieden. Die können das scheinbar sehr gut mit den Inciting Incidents. Und zwar habe ich mich für Minority Report entschieden. Ein Film, der einen, man könnte sagen, sehr ausgiebigen ersten Akt hat, der ganz besonders gut ist. Also der ganze erste Akt, dieses ganze Status quo des Helden oder des Protagonisten etablieren, funktioniert in Minority Report sehr vielschichtig, weil wir einerseits das Pre-Crime-System etabliert kriegen, schon bis zum Inciting Incident und seine Regeln erläutert bekommen. Wir erfahren schon, dass John Anderton, unser Protagonist, an dieses System glaubt, dass er es mitentwickelt hat, zusammen mit dem Lamar, und dass die beiden wirklich glauben, dieses System hat immer recht. Und wir erfahren über das Leben von John, dass er seinen Sohn verloren hat und eine Trennung von seiner Frau hinter sich hat und dementsprechend von Depressionen geplagt ist und so weiter. Und all das wird dann sozusagen in einem Punkt durcheinander gewirbelt mit dem ersten Inciting Incident oder mit dem Inciting Incident. John geht, was eigentlich nicht erlaubt ist, zu den Precogs in den Raum und Agatha, eine der Precogs, reißt ihn an sich und ruft "Can you see it?" und projiziert die Bilder des Unlively Mords an die Decke und ja, dieser Inciting Incident sorgt dafür, dass er schon mal rausfindet, dass die Vision von Agatha nicht mehr gespeichert ist, dass er anfängt, zumindest zu sehen, dass andere Visionen der Precogs auch fehlen, dass da irgendwas schief läuft und ja, somit ist dieser Inciting Incident ganz großartig, weil er nicht nur die Story beginnen lässt, sondern sie auch kreiert und schon mal vorausschauen lässt, worum es gehen könnte in dem weiteren Verlauf des Films, nämlich um fehlende Precog Visions und was es damit so auf sich hat.
Alex.
Ich habe ja so eine gewisse Grundnervosität, weil ich halt unser Podcast ja normalerweise auch mit diesen ganzen Beats auseinandernehme, wobei das jetzt ein bisschen andere sind. Aber den Film, den ich genommen habe, ist Rounders von 1998. Und zwar ist es der Pokerfilm mit Matt Damon. Und der Inciting Incident wirkt relativ klein, sagt aber relativ viel aus. Also es gibt eine Szene, also der Film fängt damit an, dass man halt so einen jungen Jurastudenten hat, der ein absolutes Pokerass ist, aber quasi all sein Geld verspielt und da so sehr sich quasi die Pfoten verbrannt hat, dass er das komplett aufgibt. Was auch besser ist, weil das halt auch ein sehr im kriminellen Milieu ist und so weiter und so fort. Und es gibt dann eine Szene, wo er dann sieht als Jurastudent, dass mehrere Richter miteinander Poker spielen. Und er kann halt nicht davon lassen und sich da einzumischen. Und das ist tatsächlich so, dass er einem von den Richtern dann quasi Tipps gibt und dass er dann von allen anderen Richtern tatsächlich mehr oder weniger genau weiß, welche Karten die haben. Das heißt, er outet sich sozusagen als, ich bin dieses Pokerass, er ist halt sofort wieder richtig drin, sieht halt eigentlich dann schon, ich kann das halt viel besser, ich könnte die total abzocken und so weiter und so fort. Was halt jetzt da so stark ist, also ganz oft ist der Inciting Incident immer was einen auf einen so draufgewummert wird und der Charakter muss reagieren. Aber da ist er halt eher von seinem inneren Dämonen getrieben, dieses Poker und ich muss das machen und da muss ich jetzt dran sein. Und der Kontrast ist halt auch so schön, weil es halt Richter sind, was halt natürlich Leute sind, die das Gesetz vertreten und er eigentlich immer in so einer Untergrundwelt ist, die ja eigentlich eher naja, das sind halt irgendwelche Loan Sharks und was weiß ich, also eben genau das Gegenteil sind und dass er halt sofort eigentlich aus sich heraus wieder angefixt ist, wie so ein Alkoholiker, der halt quasi dann sieht, wie jemand sich einen Drink einschenkt und halt wieder Blut geleckt hat. Und man weiß eigentlich sofort, okay, das kommt jetzt und da will er jetzt wieder weitermachen.
Dann, bitteschön.
Ja, da würde ich gerne gleich einmal einhaken und zwar ja, ich würde mit dir übereinstimmen, dass das der Inciting Incident dieses Films ist, aber ich finde es deshalb keinen guten Inciting Incident, weil er eigentlich in den Minuten vorher auch vorhersehbar ist. Also es ist jetzt nicht vorhersehbar, dass es sich unbedingt bei Richtern oder so abspielen wird, aber eigentlich schon in den ersten Minuten des Films ist klar, okay, der Typ ist ein Spieler, es wird irgendwie darum gehen, dass er irgendwie ins Spielen wieder reinkommt und dann muss es halt irgendeinen Inciting Incident geben, der das bei ihm wieder anregt, nachdem er aufgehört hat. Aber ja. Das ist sowas von vorhersehbar, da hätte ich den Inciting Incident gar nicht für gebraucht.
Na gut, dazu aber du hast ja Minority, ganz kurz, du hast ja bei Minority Report und da ist es aber halt dann auch so, dass du ein System hast, wo halt Verbrechen hervorgesehen wird, was ja irgendwie so eine utopische, dystopische Vision ist und dass das natürlich ein fehlerhaftes System ist. Das ist genauso vorhersehbar.
Aber dass genau dieser Held der ist, der dieses System dann hinterfragen wird, das ist nicht vorhersehbar. Ja, er ist nämlich der, der vorher eindeutig sagt, das System hat immer recht und der daran glaubt.
Ich möchte jetzt nochmal schnell zu Rounders kommen. Nee, bevor wir jetzt zu Minority, ich lasse dich ja gleich, Alex, aber kurz möchte ich auch nochmal, du hast mich selbst eigentlich gesagt, dass es ein kleiner Inciting Incident ist. Damit hast du dich ja selbst untergraben. Also du sagst so, ja, andere hauen da irgendwie dick drauf, aber hier ist es irgendwie, der Typ hat eher einen inneren Konflikt und so. Aber damit, also klar, ich meine, das ist die erste Seite eines Buches. Das soll mich in die Geschichte reinziehen. Und wenn wir dann halt irgendwie eher einen kleineren Vorfall haben, wo jemand irgendwie was weiß ich, irgendwelche psychologischen Problemchen mit sich selbst ausmachen muss, weil er ein Spieler ist und da ja vielleicht interessante Aspekte drinne stecken, aber das ist ja nichts, was mich sofort irgendwie catcht. Und du sagtest dann selbst so, ja, die Ambivalenz wird so ganz spannend zwischen Richter und Glücksspieler. So, ja, aber das ist ein super spannendes Thema, das sehe ich ein. Aber ich sehe nicht, warum das jetzt unbedingt den Inciting Incident so besonders machen sollte.
Aber ja, Daniel, der Inciting Incident ist ja nicht das, was dich als Zuschauer besonders catchen soll, sondern das, was das erste Mal das Problem des Films sozusagen hervorhebt.
Ja, aber doch, natürlich, und ich finde, aber das ist die erste Tür, die geöffnet wird. Und wenn du die erste Tür öffnest und dahinter ist eine Besenkammer, dann interessiert es dich als Zuschauer nicht mehr weiter.
Ja, aber bei dir, Daniel, ich sehe das bei dir ja ein bisschen als Themenverfehlung. Was du hast, ist ja dann Nevo, der da an seinem Computer sitzt und hackt. Das ist das Opening Image. Und alle anderen Sachen sind Vorspielereien auf den Inciting Incident. Der Inciting Incident ist etwas, wo auf die Figur eingegangen wird und der Figur was widerfährt oder der Welt der Figur.
Genau. Figur das war das entschiert. Besondere, das war das Revolutionäre bei
aber
Matrix,
das ist ja
dass der Inciting Incident in dem Moment gleich sofort stattfindet. Das nämlich die wirkliche Entscheidung, er ist da und entscheidet sich, ich gehe jetzt in den Kaninchenbau. Die findet in dem Moment statt und dass hier nicht irgendwie noch 10 Minuten Exposition stattfinden, sondern dass wir nur diesen Prolog haben, wo wir denken,
wann
so, wow, what's happening? Und dann, er geht in den Kaninchenbau, indem er der Frau folgt und dann sofort Trinity trifft, die ihn sagt, hey, wir wollen mit dir Kontakt aufnehmen, du fragst dich, was die Matrix ist, wir können es dir sagen. Diese Entscheidung.
Und das ist immer noch die Eröffnung. Der Inciting Incident ist tatsächlich wirklich im ersten Akt ein Moment in der Mitte. Wenn du den Inciting Incident anschaust von Matrix, ist es zum Beispiel tatsächlich, wenn du dann irgendwie die andere Definition davon anschaust. Es gibt ja einmal die Stelle, wo er dann schon geschnappt wird von den Agenten und Agent Smith meint, na, du bist ja dieser tolle Hacker, wie schaut's denn so aus? Möchtest du das nicht lieber aufgeben und so weiter und so fort? Und er sagt, nee. Ich entscheide mich dafür. Also wo das nicht nur ist, ich bin neugierig und ich folge dem, sondern ich weiß, da ist eine Gefahrenquelle und es interessiert mich trotzdem so sehr, dass ich weitermache. Also es ist nicht nur, oh, das ist eine nette Frau mit einer netten Tätowierung, die einigermaßen attraktiv aussieht und ich folge der, sondern, oh, da sind Typen, die sind gefährlich und ich entscheide mich jetzt aus meinem freien Willen, dass ich da weitermache. Also das ist, der Inciting Incident ist ein kleiner Switch im Charakter oder etwas, was im Charakter ausgelöst wird. Und das andere Ding ist ein Anteasern davon.
Nee.
Und du hast quasi fast den ganzen ersten Akt sozusagen dann schon fast runter erzählt. Aber es ist ein Moment im ersten Akt, wo der Charakter sagt,
Moment,
ich gehe jetzt auf die Reise.
Ja, der Moment ist, und das ist das Besondere, also was du machst, du hast mir gerade die Lehrbuchdefinition vom Inciting Incident um die Ohren gehauen, hast du vollkommen recht, aber das Besondere ist, und das macht ja revolutionäre Filme aus, dass hier die Wachowskis die Regeln gebrochen haben. Und die Regeln sind eben, dass wir hier noch keine, im Gegensatz zu euren Filmen, wo wir eben total viel erklärt bekommen, wer der Protagonist ist, was er so macht und so weiter, und dann sich diese erste Gelegenheit auftut, wird hier damit begonnen. Und das ist eben das eine der vielen revolutionären Geschichten gewesen, die die Matrix hatte. Und deswegen haben sie hier halt den Inciting Incident ganz am Anfang gesetzt. Das ist, sie
ja,
haben damit eine Regel
gebrochen.
Aber
das ist
wie,
wenn du einen Bond-Film hast und Bond sieht da irgendwie einen Verdächtigen und folgt ihm und macht dann irgendwas, das ist noch nicht der wirkliche Ding, wo
doch,
dann
er,
wirklich
das ist,
dann
du hast es eben gerade gesagt, er trifft eine Entscheidung.
Aber wenn das so ist, dann ist ja, also du hast mir ja quasi recht gegeben, dass ja quasi bei jedem Bond-Film das dann quasi ist, wenn Bond dem ersten Verdächtigen folgt, dann ist
Nein,
das schon der Inciting
Incident. Bond ist ja komplett ist anders halt aufgebaut. Bond ist ja total episodisch aufgebaut. So können wir ja gar nicht kommen. Außerdem kommen wir ganz von der Argumentation ab. Also ich möchte noch einmal betonen, dass hier die Entscheidung gefällt wird, die das Besondere ist beim Inciting Incident. Und möchte damit den Bogen schlagen auf Minority Report. Denn was da so ein bisschen schade ist bei Minority Report, ist eben, dass mit diesem Mord in diesem Precox quasi der Inciting Incident ein Thema aufgemacht wird, was der Film dann am Ende selbst bricht. Also das ist halt so, er lockt dich rein mit der ersten Tür, die aufmacht. Und das ist halt so das eines der größten Plotholes der Geschichte, dass am Ende ja da irgendwie der Boss dann Tom Cruise umbringen will. Und irgendwie hat's keiner gemerkt. Also, dass einfach Spielberg im Laufe des Films seine eigenen Regeln über den Haufen schmeißt, nur um eine bessere Actiongeschichte erzählen zu können. Weil wenn halt jeder Mord vorhergesehen werden kann, dann kannst du halt keine geilen Action-Szenen inszenieren. Und das ist halt so dass du halt einen Inciting Incident hast, der dann später vom Film unterlaufen wird, ist halt sehr, sehr schade. Von daher finde ich das auch.
Das stimmt ja gar nicht, weil das System sagt ja später voraus, dass Lamar ihn umbringen will. Das ist ja dann sozusagen der große Showdown am Ende. Und das ist ja dann der Moment, wo die Fehlerhaftigkeit des Systems vor Augen geführt wird, weil er es dann doch nicht tut, sondern sich selbst erschießt.
Ja, aber nein, es gibt ja mehrere, also ich muss ganz sagen, das ist jetzt irgendwie auch schon 10 Jahre her, aber ich weiß, dass es mehrere kleine Momente so im größeren oder in der Geschichte gibt, wo die einfach nicht aufgehen mit diesem, dass dieses ganze Pre-Crime nicht komplett stringent durchgedacht ist, sondern dass es da einfach Plotholes gibt, die nicht funktioniert haben.
Nee, das ist halt.
Vielleicht war es auch dieser ursprüngliche Mord.
Da würdest du vielleicht falsch interpretieren, dass Lamar an den Stellen schon versucht hat, ihn umzubringen oder diesen Plan gefasst hatte. Aber den hat er ja die ganze Zeit nicht gefasst, weil er so überzeugt davon ist, mit seinem Plan durchzukommen und weil er glaubt, dass dieses System weiter bestehen muss. Das ist ja die Absurdität des Ganzen.
Aber die Sache auch, um Minority Report zu verteidigen: Man hat jemanden, der von dem System überzeugt wird, und dann kommt eine Schlüsselsituation, wo er das System in Frage stellen muss. Das ist ein Inciting Incident. Und bei Rounders ist es halt, ich sollte nicht mehr Poker spielen, das ist nicht mehr gut für mich, ich gebe das auf und, Mist, ich bin jetzt wieder angefixt. Das ist halt so ein Ding, wo du was über den Charakter erfährst und die Welt vom Charakter so ein bisschen auf den Kopf gestellt wird. Und das hast du halt noch nicht bei Matrix, weil du halt noch jemanden Typen hast, der irgendwas hinterher rennt, aber du eigentlich noch nicht die Agenda von ihm hast.
Hast du gerade Minority Report verteidigt?
Hat er.
Ja, habe ich.
Ich habe das genau gehört.
Weil ich finde, dass bei Becky das ein klarer Inciting Incident ist und ich deswegen das verteidige. Ich finde den ja auch nicht so schlecht. Also bei Gott, ich persönlich mag halt beiden lieber, weil ich das Gefühl habe, ich habe mehr aus dem Charakter heraus und es wird nicht auf den Charakter draufgedrückt von außen, sondern der Charakter aus seinen eigenen inneren Dämonen heraus entscheidet sich selber daraus und gleichzeitig sieht man noch einmal, was der Charakter an Fähigkeiten hat mit: Ich bin ein Ass in dieser absoluten Hinsicht.
Ich finde halt beim,
ja, genau, aber das ist halt, du zeigst nochmal die Fähigkeiten des Hauptcharakters, der Hauptcharakter entscheidet sich selber, es wird nicht aufgedrückt und der Hauptcharakter kann eigentlich das schon mal nach außen hin beweisen. Also das ist halt einfach für mich so ein Dreigespann, was ich einfach sehr interessant finde und weil es halt auch gleichzeitig immer klar ist, es ist ein Konflikt, weil er eigentlich ja das nicht mehr will, aber irgendwie doch will. Und ganz oft ist der Inciting Incident halt etwas, was ein bisschen mehr so auf den Charakter so draufgedrückt wird. Also was bei Minority Report ja auch ist mit, das System. Oh, das System funktioniert nicht.
Aber ja, der ist Typ halt ist ja Konflikt. Das System. Das wird ja nicht auf ihn draufgedrückt, sondern er ist dieses System. Er hat es mitentwickelt.
Er ist das System, aber dieses Zahnrad fällt ja aus dem System raus, während er quasi ja dann dabei ist. Deswegen ist es halt quasi auf ihn herausgedrückt, weil er, das ist wie jetzt, wenn der Computer jetzt abstürzen würde.
Ja, aber das ist ja gut, dass dieses Zahnrad aus ihm rausgedrückt wird. Und ich würde nochmal unterstreichen wollen, dass in meinem Film vor allem die Verknüpfung vom Inciting Incident und dem Login danach ganz hervorragend ist und das auch den Inciting Incident so besonders gut macht, weil er den Login vorbereitet, ohne ihn vorwegzunehmen. Also das finde ich halt einfach die perfekte Konstruktionsfähigkeit dieses Inciting Incident. Man sieht halt dann später den Login, er kriegt diese Kugel, auf der sein Name steht, und in dem Moment wird einem nochmal viel klarer, was dieser Inciting Incident eigentlich sollte, was der bedeutet hat für diesen Mann und was jetzt erst mit seinem Leben passieren wird.
Wirklich sagen würde, es ist halt Plot und bei mir ist es mehr Charakter. Und ein Charaktermoment ist halt einfach, deswegen ist es ein kleiner Moment, aber ein Charaktermoment hat aber was Größeres, weil man halt einen Charakter mehr folgt. Da ist es halt ein Plot-Device.
Aber es ist halt ein vorhersehbarer Charaktermoment. Das hätte ich alles über den Typen auch schon gewusst, bevor diese Sache passiert.
Habt ihr es gehört? Ich habe geklickelt.
Ja,
haben wir gehört.
Sehr gut.
Ja.
So, ja, sehr, sehr spannend. Also, dann fangen wir, jetzt machen wir mal das, was ich angekündigt habe. Jetzt habt ihr drei sehr heiß diskutiert. Daniel, jetzt mal aus der Moderatorenperspektive, so ganz objektiv, Ne? Du bist jetzt nicht mehr Kandidat.
Ja.
Was denkst du denn, wer die Runde gewonnen hat?
Also ganz objektiv ist natürlich der Inciting Incident von Matrix der Beste. Aber die Runde hat eigentlich Becky gewonnen, weil ich habe sie versucht, da hart anzugehen, indem ich da irgendwie was konstruiert habe. Das hat sie komplett abgeschmettert. Und dann ist ja sogar noch Alex auf ihre Seite gesprungen. Und als sie dann jetzt am Ende sogar noch zeigte, wie ihr Inciting Incident den Login vorbereitete, war das für mich die stärkste Argumentation.
Becky, wie siehst du das als erfahrene Moderatorin?
Ich fand interessanterweise bei fast allen die Gegenargumente stärker als die Argumente, die so kamen. Also wir scheinen alle drei gute Gegenargumentierer in der Welt. Ja, ich bin bei mir nach wie vor. Ich finde allerdings auch, dass es der beste Inciting Incident ist und nicht der von Matrix.
Ja, ich habe das Gefühl, da mischen sich Moderatoren und Kandidatenrolle vielleicht. Alex, was willst du sagen?
Also ich finde halt in der Zeit den Incident von Matrix wischiwaschi und irgendwie passt das für mich nicht. Deswegen bin ich halt dann eher bei Becky oder im Zweifel halt bei mir, aber ich finde, Becky hat da einen schönen Punkt genommen und das passt. Deswegen habe ich dann auch Minority Report verteidigt, weil ja, ich das dann eher sehen würde als Matrix.
Ja Mensch, das finde ich ja sehr spannend. Also ich finde, das habt ihr sehr gut gemacht. Ihr seid sehr objektiv geworden. Also da auf jeden Fall schon mal Respekt. Ich sehe es tatsächlich
das,
auch
das so. Das kommt dann später dann nicht mehr so.
Ich bin gespannt, wie sich das im Laufe dieser Sendung noch entwickeln wird. Ob ihr ja, da
die
so
Punkte verteilt werden und dann
wird es noch einen großen Plot-Twist geben.
Wer weiß. Aber ich sehe es genau. Also ich sehe es ähnlich. Ich fand ehrlich gesagt, dass Daniel recht stark gestartet hat mit Matrix. Er hat ein großes Fass aufgemacht. Er hat gesagt, das ist ein Moment, der sehr viel ins Rollen bringt. Schon so. Er hatte dieses Alice im Wunderland, was ist die Matrix, das Höhlengleichnis, aber dennoch war das vor allem eine sehr starke Kritik von Alex, dass das jetzt aber per Definition eher nicht ganz klarer Inciting Incident ist. Und somit waren wir dann zwischen Minority Report und Rounders und das fand ich eigentlich auch recht lange so auf einer Höhe. Und den Punkt, um den es sich vor allem von Alex Seite recht viel gedreht hat, war dieses bei Rounders dreht es sich mehr um den Charakter und aus dem Charakter heraus. Das hast du immer wieder sehr stark betont. Und hast da im Gegenzug versucht, Becky das so ein bisschen aufzulegen, dass das eher von außen auferlegt wird. Hast du ihr quasi versucht, von außen aufzulegen. So, ja? Das ist also vielleicht bewusst. Aber wer weiß. Aber erstens hat Becky, das fand ich gar nicht so schlecht gekontert, indem sie gesagt hat, er ist ja Teil des Systems, somit kann man das gar nicht so klar trennen. Und von Daniel kam auch die Kritik an Rounders, und ich glaube auch von Becky, dass das halt, weil es aus dem Charakter kommt, auch sehr viel schon im Status quo liegt, aus dem Charakter schon sozusagen herauszulesen ist. Und ja, ich gebe euch da recht, somit eine sehr demokratische Entscheidung, dass der erste Punkt an Becky geht.
Ich möchte nochmal nachschieben, dass alle meine Argumente gegen Rounders Luftnummern waren, weil es der einzige Film ist heute Abend, den ich nicht kenne.
Das ist ein wirklich guter Film.
Ich habe ihn extra geguckt für dich, Alex.
Du fandest ihn langweilig?
Ja, richtig langweilig.
Oh, ich mag den echt gern.
Gut, ich würde aber sagen, wir machen nicht langweilig weiter, sondern wir gehen direkt in Runde 2. Round 2. Und in Runde 2 kommen wir dann natürlich zu Plotpoint 2. Und dieser befindet sich genau an der Grenze zwischen dem ersten und dem zweiten Akt. Und das ist der sogenannte Login. Wir haben ihn gerade schon in Beckys Pitch gehört. Der Login beschreibt eine Situation, in der der Protagonist sozusagen in eine ausweglose Situation gebracht wird. Er muss sich entscheiden, in welche Richtung er geht. Also er ist locked in. Und Becky, du darfst anfangen.
Ja, ich habe mich bei dieser Frage für den deutsch-türkischen Film Gegen die Wand entschieden, weil ich den Login in diesem Film sehr speziell finde, weil er für mich als Zuschauerin doppelt erfahrbar gemacht wird. Wir haben nämlich nicht nur die Handlung in diesem Film, sondern wir haben als eine Art griechischen Chor, also Chor der griechischen Tragödie, den Roma-Musiker Selim Sessler, der immer vor einer Istanbul-Skyline mit seiner Band Lieder singt, die schon ein bisschen eine Vorausschau auf das geben, was als nächstes kommt. Und so ist es auch bei dem Login in diesem Film. Also sie singen ein Lied, Das heißt, ihr Fenster geht zur Straße, ihre Verehrer werfen Steinchen an die Scheibe. Meine Geliebte ist die mit den schönsten Augenbrauen und so weiter. Und such auch du deine Geliebte und zähl dein Brautgeld zusammen. Denn der Login bei Gegen die Wand ist der Moment, wo sich Jahid dafür entscheidet, eine Scheinehe mit Sibel einzugehen. Die beide, also sie haben beide vorher verschiedene Selbstmordversuche hinter sich, Sibel unter anderem deshalb, weil sie noch bei ihrer türkischen Familie lebt, sehr traditionell lebt und aber eigentlich sagt, ich will leben, ich will tanzen, ich will ficken und nicht nur mit einem Typen. Und das funktioniert eben in diesem Konstrukt nicht. Und deshalb bettelt sie ihn quasi an, diese Scheinehe mit ihm einzugehen, mit ihr einzugehen, was er erst nicht machen will, was dafür zu führt, dass sie vor seinen Augen nochmal einen Selbstmordversuch versucht mit einer Flasche, die sie sich in die Pulsadern haut. Und dann kommt das Lied, nachdem sie sich noch eine Weile gestritten haben und so weiter, dann kommt das Lied und dann sehen wir in so einer Sequenzinszenierung, wie Jahid sich doch dafür entscheidet, diese Scheinehe einzugehen. Auch obwohl das nicht wirklich in sein Leben passt, auch obwohl seine Freunde dagegen sind, auch obwohl er dafür ihre Eltern anlügen muss beim Heiratsantrag. Auch wenn er schon mal verheiratet war und die Frau eigentlich noch liebt, die mit der er verheiratet war. Ja, all das. Und warum ist das jetzt so ein hervorragender Login? Weil es also Login heißt ja eigentlich einsperren und für Sibel bedeutet aber diese Ehe die größtmögliche Freiheit, die sie aus ihrer Situation haben kann. Jahid ist aber derjenige, der so ein bisschen gedrängt wird in diese Situation und wir erleben dann im weiteren Film, wie tragisch das Ganze für gerade für ihn weitergeht im Laufe der Zeit. Und ja, die Tatsache, dass sie sich später noch verlieben, ändert nichts daran, dass es der Login ist, der ihn auch zu einem, ich will nicht sagen tragischen Ende, aber doch tragischen Mittelpunkt seines Lebens führen wird.
Alex.
Ich habe Zurück in die Zukunft genommen. Und zwar gibt es ja dann diese eine Stelle, wo der Doc Marty erstmal die Zeitmaschine, also den DeLorean, vorführt. Und der DeLorean funktioniert ja mit Plutonium und dummerweise hat der Doc ja komische Geschäfte gemacht mit irgendwelchen libyschen Terroristen. Und dann gibt es halt diese eine Sequenz, wo sie angegriffen werden von libyschen Terroristen. Der Doc, derjenige, der natürlich die Zeitmaschine versteht, ermordet wird. Und Marty sich mit quasi einer Ladung Plutonium, mit der halt der DeLorean läuft, quasi flüchtet, im Jahr 1955 landet und dann da gestrandet ist. Das heißt, die einzige Person, die das wirklich versteht, erstmal der Doktor Zukunft, der das Ding gebaut hat, ist tot. Er selber hat keinen Treibstoff und er ist quasi locked im Jahr 1955. Da gibt es auch kein Zurück mehr, weil es ist halt ganz so ein Ding, so ein Login. Also das ist wirklich ein klarer Ding zum zweiten Akt. Da geht's einfach nicht mehr zurück. Also man hat sich in eine Richtung bewegt und da geht es auch nicht mehr weiter. Und wenn man jetzt wirklich sagt, okay, Freund ist tot, ich bin in einer anderen Zeit gelandet, was ja quasi in einer anderen Welt ist und das mit einem Schlag, das macht halt wusch und dann ist dieses Auto halt dann quasi dann da gelandet und das ist halt wirklich so ein richtig klarer, also wirklich ein Zeitsprung in den zweiten Akt hinein, das halt ausgearbeitet ist wie bei kaum einem anderen Film, also ja, wusch, zack, zweiter Akt, kann man klar sehen und das ist halt eine Situation, da kann Martin nicht mal eben mit dem Fingerschnippen zurück, es geht nicht.
Daniel.
Ja, ich habe mir mal einen ganz anderen Film ausgesucht, nämlich The Matrix. Und zwar, es ist ja wirklich quasi so die Königsdisziplin, wenn es ein Film schafft, dass etwas aus ihm zu einem Sprichwort geworden ist. Und genau das hat The Matrix mit seinem Login geschafft, nämlich die Red Pill and Blue Pill Situation. Und im Gegensatz jetzt zu den Pitches meiner beiden geschätzten Co-Moderatoren und Co-Kandidatinnen hier in diesem Spiel ist es so, dass bei The Matrix wir weder die Freiheit erlangen, wie es bei Becky war, noch eingesperrt sind, wie bei Alex der Fall, sondern bei The Matrix ist es so, Neo wird wieder vor die Wahl gestellt. Er kann morgens aufwachen, alles vergessen oder er kann die rote Pille nehmen und dann in wird er eben in den nächsten Schritt seines Abenteuers kommen und von dort aus gibt es kein Zurück mehr. Aber er hat noch ein weiteres Mal die Wahl. Er kann in diesem Moment noch zurück und das ist wiederum das Besondere hier. Und schon wieder wird sowohl das Alice im Wunderland weiter aufgemacht, Morpheus will ihn tiefer in den Kaninchenbau führen, als auch das platonische Höhlengleichnis. Er wird von seinen Fesseln befreit, um dann im nächsten Moment ans Tageslicht zu treten. Also es ist eine unglaublich starke Szene, wahrscheinlich der beste Lock-in der Filmgeschichte.
Dann bitteschön.
Ich möchte Daniel an dieser Stelle unfaires Spiel vorwerfen, weil er das Beispiel genommen hat aus dem Film, den wir zur Vorbereitung angeguckt haben.
Ihr hattet alle Möglichkeiten, eure Beispiele auszusuchen.
Ich möchte sagen, ich hatte
die Antworten. Ich habe es extra nicht genommen.
Entschuldigung. Ich möchte nochmal, ich war bis Samstag in Edgeland und habe das Video am Sonntag gesehen und Henning kann es bestätigen, ich habe ihm die Antworten schon am Samstag geschickt. Also ich wusste kann nicht, sein. Was
also
in dem
Video... Also Matrix mal 5, ich bereite ich mich irgendwie schon mal drauf vor.
Ich wusste nicht, was in dem Video drin vorkam. Ich habe einfach nur gewusst, dass Matrix einfach der beste Lock-in der Filmgeschichte ist. Aber lasst uns doch mal in Medias Res gehen. Becky, man muss ja schon mal sagen, so ein griechischer Chor, das ist ja auch immer so eine erzählerische Schwäche. Weil, sorry, also griechischer Chor kommt halt aus Theater. Und es ist eine uralte Binsenweisheit. Theater ist Sprache, Filme sind Bilder. Und wenn ein Film es nicht schafft, seine Geschichte in Bilder zu erzählen, sondern auf einen griechischen Chor zurückzugreifen, dann kann es wirklich nicht der beste Lock-in sein.
Ich würde sagen, da haben wir unterschiedliche Ansichten davon, was ein Film können muss. Für mich ist ein Film nicht nur Bilder, sondern ein Gesamtkunstwerk, was aus verschiedenen Dingen wie Ton, Geschichten, Bildern, Persönlichkeiten und so weiter zusammengesetzt ist. Und für mich ist dieser Chor eindeutig filmisches Erzählen, weil er das ganze Thema dieses Films, das ganze kulturelle Zerrissensein, was die beiden ProtagonistInnen auszeichnet, mitträgt. Also er kommentiert ja nicht nur durch die Tatsache, dass er Lieder singt, die passen zu den jeweiligen Plotpoints, sondern er ist auch noch in sich ein Thema in diesem Film, ja, also in der Tatsache, dass da ein Roma-Musiker türkische Volksweisenlieder vor Istanbuler Kulisse singt, einem Ort, der für die beiden ProtagonistInnen alles andere als ein großartigen Ort irgendwie darstellt. Also das ist auf jeden Fall mehr als nur, ich stelle mal da eine Gruppe hin, die noch kommentiert, was die ZuschauerInnen so nicht sehen. Im Gegenteil, der unterstützt ja nur das, was man auch sonst sieht.
War das auch konsistent mit dem Rest vom Film oder ist das jetzt nur noch die eine Szene gewesen? Ich habe den Film schon zu lange nicht mehr gesehen.
Nein, das ist dieser Chor oder diese Chor ist ja falsch eigentlich.
Und
diese
den Chor
Band tritt oft auf vor der Kulisse, vor der gleichen Kulisse in Istanbul.
Also es gibt dann quasi halt immer die Musical-Nummer, dann immer, wenn irgendwas passiert sozusagen.
Eine Musical-Nummer würde ja bedeuten, dass die ProtagonistInnen selber singen. Das tun sie ja nicht. Sondern es singt ja nur diese Band.
Ich habe noch ein Argument, aber dafür möchte ich bitte eine Triggerwarnung aussprechen. Wenn es euch schlecht geht, wenn ihr unter Depressionen leidet, dann schaltet jetzt bitte aus und sucht euch Hilfe. Ich weiß, wie es euch geht und es kann euch wieder besser gehen. Aber ich finde es nämlich ganz schlimm, Becky, dass hier Suizid verharmlost wird, weil ein Suizid ist die Folge einer schlimmen Depression und eine Scheinehe holt dich da nicht raus. Sondern das
tut
ist
es ja auch nicht.
Sie
holt ja auch niemanden aus der Depression.
Aber in diesem Moment wird es so suggeriert, es wird hier versucht einzusetzen, als wäre das die Lösung. Und
ja, aber das ist doch halt das Großartige. Schon, der Film zeigt eben aber, dass es nicht die Lösung ist.
Ja, aber es ist...
Er bietet es jetzt eine Lösung an, die Gesellschaft vielleicht als Lösung anbieten würde, aber zeigt, dass es nicht funktioniert so.
Ja, nein, aber...
Dass beide aus ihren Depressionen rauskommen.
Jetzt musst du mich auch mal bitte schön, Becky. Jetzt musst du mich auch mal... Nein. Der Punkt ist, dass der Film zeigt halt, dass sie ihre... Dass das dieses Konstrukt nicht klappt, aber dass das halt irgendwie ist ihnen als Ausweg suggeriert wird, sie könnten jetzt eine Scheinehe eingehen, aber dafür, weil was sie brauchen, ist eine Therapie halt. Und das finde ich halt ein gefährliches erzählerisches Konstrukt, was hier für einen Lock-in, wie du es selbst sagst, einfach verwendet wird. Und ja, finde ich deswegen nicht gut.
Aber also erstens, die Szene mit dem Selbstmordversuch ist nicht der Login, sondern der Login passiert danach. Und zweitens,
ja, aber sie,
wie gesagt,
also was ist dann der Login ist die
der Moment, wo er sich dafür entscheidet, die Scheinehe mit ihr einzugehen.
womit wo er dann sagt, ja, ich will sozusagen.
Ihren Suizidversuch gezwungen hat. Und das finde ich halt wirklich irgendwie übel, dass das so manipulativ eingesetzt wird.
Ich stimme total mit dir überein, dass das übel ist, dass sie ultra manipulativ in dem Moment ist, dass sie gleichzeitig vielleicht aber auch nichts dafür kann, weil es ihr so geht in dem Moment so. Aber ich finde nicht, dass der Film das verharmlost in der Art, wie er es erzählt. Überhaupt nicht. Der Film macht genau das zum Problem, was du gerade zum Problem machst. Gerade dadurch, dass es einen Login daraus macht. Gerade dadurch, dass der Login nach dieser Szene passiert.
Ja, das ist schon scheiße.
Dadurch also, sind die beiden drin in diesem ganzen Ding.
Also ich finde, also ich könnte ja noch was zu Matrix sagen. Ich finde, Matrix ist halt das Problem, dass sich das mit der blauen, mit der roten Pille so als Trope so verselbstständigt hat.
Das und ist ein Sprichwort
die Frage
geworden,
ist, aber das ist ja, weil ja, so aber was ist es denn geworden? Jetzt ist, ja gut, jetzt ist es halt, aber die Trope ist immer so, ja, willst du die Wahrheit erfahren? Und jetzt hast du dann halt irgendwelche schrecklichen Männerrechtler, die dann quasi dieses Ding haben, nein, so nach Motto, take the red pill und quasi die Gesellschaft drückt dir das so auf. Und das ist halt jetzt quasi, darauf läuft halt dann das hier noch hinaus. Ob was jetzt plotmäßig da so passiert, und davor und danach ist es halt in erster Linie dieses Bild und die Wachowski haben halt dann ihre tollen Philosophieideen mit, wir haben halt jetzt irgendwie so einmal rot und einmal grün und dann muss man sich halt irgendwas auswählen. Aber ich finde, das ist halt wirklich nur noch diese reine Trope und dieses Bild mit, oh ja, entscheide ich mich jetzt für Pepsi oder für Cola. Es ist halt, aber du sagst mir jetzt irgendwie so.
Es ist so ungefähr genau das Gegenteil von entscheide.
Ja, und du sagst mir halt so plotmäßig, ich weiß es nicht. Also ich finde, Matrix hat halt ganz oft diese Dinger, wo halt viel so pseudophilosophisches Gewäsch vereinfacht wird und dann
es
irgendwie so ein paar Bilder
von
gehauen
nicht
wird.
Pseudophilosophisch. Ach, nein, also ja. Erstmal mit den Männerrechtlern, das möchte ich entschärfen, indem ich dir.
Du möchtest Männerrechtler entschärfen?
Ja, das würde ich
ja,
so
das
gerne.
Wir alle.
Das wäre so wunderbar. Nein, das Argument möchte ich entschärfen, indem ich dir die Folge von The Canon ans Herz lege zu The Matrix, wo Cameron Esposito.
Ich habe die auch gehört.
Wo sie einfach darlegt, wie The Matrix einfach von vorne bis hinten eine Queerness-Metapher ist und dieses, die Welt fühlt sich falsch an und dann irgendwann bekommst du den Moment, wo du quasi offenbart bekommst, hey, das ist das, was du wirklich bist. Das ist, ja, also das können natürlich verstehen das tumbe Männerrechtler nicht, aber die Wachowskis haben das so da reingelegt, dass da auf jeden Fall das Weltbild komplexer ist. Die Philosophie ist, Es gibt ja so verschiedene Level von Philosophie in Filmen und das ist wirklich High-Concept-Philosophie. Es gibt wenige Filme, die ich kenne, wo Philosophie so von vorne bis hinten durchdacht ist.
Okay, aber
und
du machst das halt jetzt auf
und die Entscheidung,
Bild.
Nein, du, das hast du ja, das sind deine Argumente, ich widerlege die gerade nur. Und die Entscheidung, die hier getroffen ist, ist die größte, die es gibt und eben nicht Pepsi versus Cola, sondern du hast die Wahl, du darfst unwissend bleiben, morgens in deinem Bett aufwachen und glücklich sein. Oder du führst ein Leben von Erkenntnis, aber es wird dich vielleicht unglücklich machen. Das offeriert ihr Morpheus. Und eben, das ist der große Vorteil gegenüber euren beiden Filmen, dass hier nochmal eine Wahl getroffen wird hier. Ne? Weder die Scheinehe wird aufgezwungen, noch, wie sagtest du, wusch, zack, zweiter Akt. Also, wo es einfach in Zurück in die Zukunft, der gestolpert da mehr oder wieder rein, Marty McFly. Bei mir ist es so, Neo wird noch ein weiteres Mal vor die Wahl gestellt und er hat die Entscheidung getroffen, ja, ich gehe weiter voran, ich wähle selbst den Login. Ja,
also
und,
ich finde, vor die Wahl stellen ist nicht gleich Login, das einmal.
Ja, aber die Login
zweitens,
ist ja, als er dann die Pille nimmt und dann nicht weiterkommt. Also er kann
zweitens,
dann nicht mehr zurück.
Zweitens, was du gesagt hast, du hast dich eigentlich gerade selbst widerlegt, weil diese große Queerness-Metapher, die du aufgemacht hast, funktioniert nicht mehr in dem Moment, wo du sagst, er kann die eine Pille nehmen, aufwachen und glücklich sein.
Das,
weil
das
funktioniert
ihm,
nicht.
Ja,
das
die Pille vor allem,
ja Morpheus,
du bist ja du bist halt immer nur bei der Pille. Aber er hätte die rote Pille nehmen können, dann hätte Morpheus gesagt, ja, ich habe dich verarscht, das war nur ein Smarty und dann ist halt
Also, sorry, ist halt noch nichts passiert. Jetzt argumentiert. Also,
wir müssen noch über Becky und die
Future reden. Also, ja, gleich. Wir sind aber gleich nochmal ganz schnell noch zu Becky.
Beeilt euch mal übrigens.
Das ist natürlich das Argument von Morpheus, aber natürlich ist Neo ganz klar, dass er da nicht zurück kann. Weil deswegen nimmt er ja die rote Pille. Das ist ja der Punkt. So, wenn du fühlst, dass in dir was nicht stimmt, dann musst du die Wahrheit wissen, auch wenn du weißt, dass es dich im Zweifel unglücklich machen wird, weil du halt ein viel härteres Leben zu führen hast. Also, die Scheinrealität weiterzuleben, die ist halt viel schlimmer für Neo. Und deswegen nimmt er ja die rote Pille und das führt dann zu seinem Locked-In. Und Alex argumentiert jetzt hier irgendwie suggestiv und mit irgendwelchen Was-wäre-wenn-Szenarien.
Aber es ist halt einfach nur eine Entscheidung, die er trifft. Jetzt. Aber du redest nicht, was kommt danach, was kommt dann, was baut sich da auf.
Ja,
sondern
da baut sich auf, dass
was?
Er dann den Kampf gegen die Maschinen führt und da eben nicht mehr zurück kann. Das ist doch nur ganz klar, weil ihr alle Matrix gesehen habt. Aber jetzt lass uns doch mal
jetzt noch Back to the Future.
Ja.
Ja. Ja.
Also ich habe mich ja in diesem Podcast hier schon öfter damit hervorgetan, dass ich Filmklassiker noch nicht gesehen hatte. So war es auch mit Back to the Future bis gestern. Ich habe ihn gesehen und ich muss sagen, der Login hat mich nicht überzeugt. Also er überzeugt mich dahingehend, dass es ein klassischer Login ist, auf jeden Fall. Er ist jetzt irgendwie da in der Vergangenheit gefangen, eingeschlossen, wie auch immer. Aber du hast behauptet, der wäre so besonders gut ausgearbeitet in deinem Pitch. Und ich finde, der Weg dahin ist überhaupt nicht gut ausgearbeitet. So, er drückt halt da aufs Gaspedal, dann macht Peng und schwupps ist er irgendwie da in der Vergangenheit. Aber da gibt's
doch
überhaupt nichts,
genau
was in dem Moment passiert in seinem Kopf, keine Ahnung, irgendwie. Also ich habe da ganz andere Bilder erwartet in dem Moment, als diese Szene kam. Ich habe da viel mehr,
das
Auto fliegt noch durch irgendwelche gezeichneten Bilder oder keine Ahnung, so Stop-Motion oder was auch immer. Ich habe erwartet, dass irgendwas noch mit dem Auto passiert, bis es in der Vergangenheit landet.
Also
und
du erwartest eine,
nicht passiert
also, okay,
und dementsprechend
also,
ist der
also
Login
nicht, die,
nicht gut ausgearbeitet, finde ich.
Also du erwartest eine Special Effect Show, anstatt einfach zu sagen, okay, der ist jetzt in einer komplett neuen Welt gelandet.
Eine Special
Person,
Effect
da
Show dahingehend,
kann,
dass es ja, den Übergang für Marty klarer macht.
Die brauchst du doch
was
gar
das
nicht.
Für ihn
du
bedeutet.
Siehst doch sofort, er ist im Jahr 1985, zack, er ist im Jahr 1955, er hat keinen Treibstoff und die einzige Person, die seine Misere versteht, ist tot. Und er ist da in einer komplett neuen Welt, was mit einem Schlag klar ist, der ist komplett woanders. Da musst du nicht noch zusätzlich eine Lichtshow haben.
Übrigens, geile Special Effects beim Locked-In hat The Matrix. Aber das Langweilige an Zurück in die Zukunft
das haben wir
ist
noch
ja
nicht
wohl,
beim Locked-In, weil du eigentlich nur einfach bisher über zwei Pillen geredet hast.
Nein, nein, es kommt ja dann die Spiegelszene, wie er sich selbst in den Spiegel verwandelt, den Tunnel runterrutscht, tiefer in den Kaninchenbau, um dann da aufzuwachen und wir haben dieses enorm geile Bild von den Batterien. Aber das Langweilige an Zurück in die Zukunft ist ja wohl, dass jeder Plotpoint perfekt gesetzt ist. Also das ist ja, also da gibt's halt keine Reibungen, sondern das ist halt so typisch diese Spielbergsche Schule. Das ist alles irgendwie glatt und du weißt genau, was dich erwartet. Du kannst die Uhr
okay,
stellen.
Aber
ich wette hier der Aktwechsel kommt genau nach 20 Minuten. Es ist alles so nur nach Lehrbuch und das ist
nach
doch
30 echt, Minuten
also, voll langsam.
Und
30
bei,
Minuten.
Bei The Matrix dieses Choose Your Own Adventure. Wähle Storyline A oder wäre Storyline B? Ist nicht
das
so.
Das ist geil. Doch, das ist total geil. Schon allein, weil es ja hier nochmal eine tiefere Botschaft hat, wie ich eben ausdrückte. Und was ist bei dir die tiefere Botschaft? Ich reise in die Vergangenheit, damit die Köpfe auf meinem Foto
nicht. Die tiefere
nicht
Botschaft über dieses Blabla, um irgendwie einen Actionfilm zu präsentieren.
Ich glaube, so. Wir brauchen eine Klingel.
Richtig, völlig richtig. Man merkt, ihr habt Moderationserfahrung. Das ist einfach stark. Also, Und apropos Moderationserfahrung. Becky, was würdest du sagen?
Ja, gute Argumente gegen Back to the Future hatten wir nicht, würde ich sagen.
Also für dich ist Alex der Gewinner?
Also
mal
ich finde...
Also ich finde unsere
also
Gegenargumente
mir war,
waren
mir
nicht
war
so stark.
Gegen die Wand zu... ich finde Matrix... Tatsächlich wirklich gut, kann ich eigentlich auch wenig gegen sagen. Ich finde halt, bei Back in the Future weißt du halt einfach, wo du halt bist im zweiten Akt und so weiter.
Ja, aber
ich glaube, ich habe das gesagt.
Jetzt argumentierst
du
ja
nicht argumentieren,
du musst
welcher Film besser ist, sondern wer besser argumentiert.
Also ich finde, meines Erachtens nach dem, wie halt so dieser Login definiert ist, finde ich, habe ich ganz gut argumentiert. Und wenn, dann bin ich da gegen Daniel gleich auf und dass du dich wahrscheinlich zwischen einem von uns beiden entscheidest.
Daniel, was würdest du denn sagen?
Ja, also ich bin Beckys Meinung, dass wir wenig gegen Zurück in die Zukunft sagen konnten, weil es halt schon ziemlich die perfekte Wahl ist. Also ich habe ja irgendwie noch versucht, jetzt die Argumente umzudrehen, aber das ist halt wortwörtlich so. Dieser Film ist einfach perfekt durchkomponiert und dieser Locked-In, der kommt zum richtigen Zeitpunkt auf die richtige Art und Weise. Und das hat Alex gut dargestellt. Mir hätten vielleicht noch so 2-3 Argumente mehr in seinem Pitch geholfen. Ich fand Becky hier fand ich halt sehr schön, einfach das ihr Einstiegsargument, dass sie sagte, dass hier der Login Freiheit bedeutet. Da habe ich bei mir irgendwie immer Notizen Scheiße geschrieben, weil das ist einfach ein verdammt gutes Argument, wenn du halt es schaffst, den Blockpunkt, der halt buchstäblich gefangen heißt, ins Gegenteil umzuwandeln. Das fand ich sehr, sehr gut und ich habe versucht, sie da anzugreifen, aber sie hat mich da auch vollkommen abgeschmettert. Das fand ich auch wieder gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich natürlich jetzt in keinster Weise objektiv, aber ich fand mich auch nicht schlecht.
Ich finde Matrix, die Pillenszene auch wirklich gut.
Also, sehr schön. Ja, ich muss auch leider sagen, also gegen die Wand, ich fand es auch wirklich gut, auch mit dieser Freiheit, aber es war mir nicht so ganz klar on the point. So. Also ich fand, da konnten Matrix und Zurück in die Zukunft sich ein bisschen stärker behaupten. Und was ich sehr interessant fand, war, dass wir in der letzten Runde, dass Alex bei dem Inciting Incident zum Beispiel für Rounders argumentiert hat, dass es aus dem Charakter heraus entsteht. Und das hat er jetzt quasi an Matrix auch irgendwie kritisiert. Also wir haben jetzt hier einen Wechsel irgendwie so ein bisschen gehabt, weil so Marty wird diese Situation jetzt auferlegt und bei Neo passiert sie aus sich selbst heraus. Und ich fand beides auch sehr, sehr, sehr stark. Wir haben halt mit Zurück in die Zukunft sozusagen das Paradebeispiel, kann man sagen, einen klassischen Login, eine wirkliche Eingesperrtheit, der Charakter muss nach vorne gehen, um etwas zu verändern, er kommt nicht mehr weiter. Aber bei Matrix ist es halt auf der Ebene so, die du auch stark rausgestellt hast, Daniel, dass es zwar offiziell eine Wahl gibt, aber, und da kommt dieses Hüllengleichnis, was du auch schon im Inciting Incident angekündigt hast, aufgrund der Erkenntnis, dass dahinter mehr steckt, kann er aus sich heraus nicht die Pille nehmen, die ihn weiterbringt. Und ich glaube, am Ende fand ich das tatsächlich einen Tick stärker, aber wirklich nur ein Tick. Ich fand Alex und Daniel da wirklich sehr, sehr knapp beieinander. Aber für mich geht die Runde an Daniel. So, dann kommen wir doch direkt weiter zum dritten Plotpoint. Round 3. Fight! Also, in Runde 3 geht es natürlich um den dritten Plotpoint. Der dritte Plotpoint ist die First Culmination, also der erste große Erfolg des Protagonisten oder die erste große Niederlage. Und ich lasse es mal so offen und gebe das direkt ab an Alex.
Okay, ich habe Aliens gewählt von 1986. Eine First Culmination, die mich immer aufgeregt hat, wo ich ein Teenager war und den Film gesehen habe. Und zwar, das ist die Stelle, wo man die ganzen Marines hat, die dann auf dem Kolonieplaneten dann sind und das erste Mal merken, okay, die Aliens sind offenbar in dieser Reaktorzone drin. Wir bewegen uns jetzt da mal rein und schauen mal nach dem Rechten und räumen da mal auf. Und man hat halt diese Hubris. Es wird immer auch gesagt, dass Aliens halt diese Vietnam-Allegorie ist, dass halt, was weiß ich, irgendwie waffentechnisch überlegene quasi Armee gegen einen relativ smarten Feind sozusagen den Kürzeren zieht und die gehen halt dann da runter und kommen da an und werden halt komplett auseinandergenommen. Und das ist halt einerseits wirklich halt dann so, dass man hat gleichzeitig halt so einen absoluten Tiefpunkt, weil das eine sozusagen die Marines fast alle niedergemetzelt werden und man aber gleichzeitig den Punkt hat, wo Ellen Ripley, also natürlich die Hauptdarstellerin, da wirklich zeigt, was sie kann, also wirklich aus sich herausgeht, quasi Entscheidungen schnell trifft, also auch gegenüber jemandem, der auch komplett von der Situation überfordert ist, der eigentlich Befehlshaber ist und das Ruder dann quasi an die Hand nimmt und dann wirklich quasi in einer mordsmäßigen Action-Szene mehrere Leute rettet, die Situation zumindest so weit rettet, dass die Leute gerettet sind, aber gleichzeitig, also was ganz wichtig ist, die First Culmination ist ein Point of No Return. Der Point of No Return ist, fast alle sind tot, das Dropship ist auch kaputt, die sind auf dem Planeten gestrandet, die haben einen kleinen Erfolg erzielt im Sinne von ein paar haben überlebt. Sie hat bewiesen, dass sie quasi halt sich durchsetzen kann und überleben kann. Aber ja, also man hat eine riesen Niederlage verbunden mit einem kleinen Sieg und einem Punkt, an dem es kein Zurück gibt. Wir sind auf diesem Planeten gestrandet, wir kommen nicht weg.
Dann Daniel.
Ja, ich habe mir mal einen ganz neuen anderen Film ausgewählt, nämlich The Matrix.
Der zweite Teil von Matrix.
Nein, nein, es gibt keinen zweiten Teil. Es gibt zufällig zwei weitere Filme, die in den gleichen Kulissen gedreht wurden, aber es gibt nur einen Matrix. Und den habe ich mal ausgewählt.
Die hat doch keine Kulissen, das ist doch alles auf dem Computer.
Ist doch egal.
Die mit dem gleichen CGI-Material aus Versehen haben sie den gleichen Ordner.
Zufällig war das gleiche Team am gleichen Ort und ist da so reingestolpert. Also da konnte niemand
was. Da hast du mal gesehen,
was
aus deiner roten und deiner blauen Pille geworden ist. Ja,
okay, nein, jetzt sag ich mal. Also, nachdem wir die ganze erste Hälfte des Filmes erzählt bekommen haben, dass dass Neo the Chosen One ist, der Auserwählte. Er ist der große Star und es läuft wirklich alles nach der Heldenreise par excellence. Wir könnten hier das nächste Schema anlegen an diesem Podcast und wirklich alle Heldenreisenstufen bis zu diesem Punkt abhaken. Und dann kommt Neo zum Orakel und das Orakel sagt so, nö, du bist es nicht. Und direkt im Anschluss daran wird dann eben Morpheus gekidnappt, der wiederum vom Orakel prophezeit bekommen hat, dass er den Auserwählten finden wird. Und damit sind wir an so einem ultra frustrierten, tiefen Tiefpunkt angelangt, der dich wirklich komplett am Boden zerstört zurücklässt. Als ich den mit 18, 19 das erste Mal sah, den Film im Kino, es war ein heißer Sommer 1999, ähnlich wie jetzt, damals habe ich das nicht verstanden. Ich dachte, hä, wie? Also das ist doch unser Held, warum soll das denn jetzt nicht sein? Und also ich verstehe das alles nicht. Und das macht eben die Genialität dieses Plotpunkts aus, dass wir hier diesen enormen Tiefpunkt haben, der dann später zur Kulmination führt, dass eben ein echter Held nicht deswegen Held ist, weil er es von jemand anderem gesagt bekommt, sondern weil er aus sich selbst heraus zum Helden wird. Das macht diesen Punkt so unglaublich stark.
Becky.
Ja, ich habe einen anderen Film gewählt als ihr. Das mit den Science-Fiction-Filmen greift hier um sich. Ich habe mich für Logan Lucky entschieden. Und zwar hat Logan Lucky deshalb die beste First Culmination, weil man erst im Rückblick des Films weiß, dass es die First Culmination war. Und das ist großartig, weil es trotzdem eine klassische First Culmination ist. Denn der erste größere Erfolg in diesem Film ist der bestandene oder der vollzogene Heist. Und wenn man andere Soderbergh-Filme, gerade die Oceans-Trilogie, irgendwie kennt, dann denkt man, Mensch, jetzt ist der Heist geschafft. Die Tatsache, dass der irgendwie gelingt und wie er gelingt und wie großartig er gelungen ist mit einem Rohrpost-Staubsauger, das muss das große Finale, das muss der Höhepunkt gewesen sein. Und dann, bam, ist es aber nicht. Das Gelingen des Heists ist nur das erste kleine Ziel auf dem Weg zu einem großen Ziel, auf dem Weg zu dem wahren Begehren des Protagonisten. Das nämlich nicht ist, irgendwie jetzt genau diesen Heist so zu bestehen, sondern in dem Film geht es eigentlich darum, wie irgendwie die Abgehängten in der amerikanischen Gesellschaft von einem korrupten System am Ende profitieren können. Und das ist alles überhaupt noch nicht klar mit dem korrupten System in dem Moment, wo der Heist passiert ist, sondern das passiert alles in der langen Zeit, die noch nach dem Heist-Film stattfindet. Also es wird ermittelt, wir erfahren irgendwie, dass da dieser Speedway niemandem genau gesagt hat, wie viel Geld eigentlich da war. Und vor allem der eigentliche Höhepunkt kommt dann viel später, als die kleine Tochter von Jimmy auf einer Bühne Take Me Home Country Roads für ihren Vater singt und somit nochmal ganz klar wird, dass das wahre Begehren nie der bestandene Heist war.
Dann bitteschön.
Also ja. Jetzt, das Orakel sagt zu Neo, du bist es nicht. Ja. Und das ist jetzt was Besonderes, dass jetzt der Held in seiner Reise erfährt, oh, du bist es nicht. Also ich glaube, da gibt es genug Sportfilme.
Sag mir einen Film vor Matrix, wo das schon mal so gemacht ist, wo ein Chosen One so aufgebaut wurde und dann kommt, bam, du bist es nicht. Wo du schon mal so die Faust, also wirklich, wirklich erzählerisch so abgebogen wurde, hat es davor nicht gegeben. Das war revolutionär. Sorry, Alex. So kannst du mich nicht angreifen. Musst du schon ein anderes Argument bringen.
Ja, aber ganz also, kurz.
Ich glaube,
du
Luke Skywalker kriegt den ganzen Film durchgesagt, dass er nicht die Macht hat und es nicht kann und so weiter und so fort. Was? Ich glaube, jeder Sportler auf seiner Karriere kriegt von seinem Trainer gesagt, du bist nicht gut genug. Ich glaube, in jeder Liebesbeziehung, in jedem Ding heißt es, nee. Ja, ich liebe ihn vielleicht doch nicht, vielleicht ist es doch nicht das Wahre. Also, dass jemand ein kleines Setback erfährt mit, du nein. bist es nicht. Oh.
Nein. Nein, erstmal, Luke Skywalker ist von Anfang an der Chosen One. Ich meine, der nimmt einmal ein Lichtschwert in die Hand und kann das Ding beherrschen wie ein alter Jedi. Also der hat nie Yoda einen Rückschlag.
Sagt permanent
das
ist, dann,
wir reden jetzt nicht dann, über
das Star Punkt ist, das, der Punkt, das der zweite noch. Punkt, was du sagst, ist halt ihr, es ist halt nicht irgendeine Freundin oder irgendein Dude von der Ecke, der sagt hier, du bist es nicht, sondern es ist das Orakel. Und es wird kein Zweifel daran gelassen, nein. wie unglaublich wichtig sie ist, wie sie
aber
allen
das stimmt
hier
nicht,
im
Daniel.
Film das Richtige vorausgesagt hat. Natürlich,
nein, sie
wem
sagt
hat
es
sie denn
nicht? Sie fragt ihn und Neo antwortet, ich bin es nicht. Und das ist ein
ganz
großer Unterschied.
Nein, das stimmt doch gar nicht. Nein, sie sagt, du scheinst auf etwas zu warten, vielleicht auf ein weiteres Leben. Das ist natürlich, wird es nicht buchstäblich ausgesprochen, sagt so, du bist nicht der Auserwählte. Aber damit wird eben das, was ich schon sagte, angedeutet, dass du nicht zum Helden wirst, indem jemand dir sagt, dass du der Held bist, sondern indem du den Held selbst in dir entdeckst.
Aber das ist wie Jesus Christus, du bist es noch nicht, du musst erst für unsere Sünden sterben
Matrix
und dann wieder aufstehen.
Christliche Metaphern in sich.
Ja, natürlich, aber dann wirst du mir, aber das war jetzt so neu, die christliche Metapher. Du gibst mir doch recht, dass es eine christliche Metapher ist. Also kennen wir die Story seit 2000 Jahren.
Nein, aber Leute, das macht es nicht schlecht. Alles, was ihr sagt, stimmt.
Macht
es aber
nicht
es ist
schlecht.
Nein, alles, was ihr sagt, stimmt komplett, aber es ist kein Gegenargument. Es ist
ja,
alles,
weil ich es noch nicht ausreden durfte, ist es noch kein Gegenargument.
Erzähl.
Es ist halt in dem Moment, wo es aus ihm selbst kommt, eigentlich nicht die große Niederlage, als die du es darstellst, weil er es tief in sich drin selbst die ganze Zeit gewusst hat.
Nein, eben nicht.
Doch,
er hat doch die Zweifel.
Doch.
Und die. Nein, er würde doch. Er geht doch, das ist doch der Punkt. Er zweifelt, er denkt nicht, dass er der Held ist. Und die große Niederlage besteht ja dann in der Gefangennahme von Morpheus, dem vorausgesagt wurde, dass er den Auserwählten findet. Und dann entscheidet sich wiederum die nächste Entscheidung. Das ist ja immer das Geile an Plot. Das ist, macht einen guten Film aus, wenn unser Protagonist aktive Entscheidungen trifft. Und aber da sind wir schon beim nächsten Plotpunkt. Aber der spannende Punkt ist, dass halt Neo dann sich später entscheidet, nicht ich werde jetzt der Held, sondern ich rette Morpheus, damit der den Auserwählten finden kann und über diese Reise zum Auserwählten wird. An dieser Stelle ist der vollkommen überzeugt davon. Ich bin es nicht. Als dann Morpheus gefangen wurde, sind wir am Tiefpunkt, weil jetzt scheint die Situation ausweglos.
Okay, ich habe gelernt in dem Video, das wir geguckt haben, dass die First Combination dann, wenn der Film in diesem Punkt ein Happy End hat, ein Höhepunkt ist und kein Tiefpunkt.
Nee, das muss nicht sein. Nein, das ist, du kannst einen Höhepunkt oder einen Tiefpunkt haben an diesem Punkt.
Ja, das aber ein Tiefpunkt, wenn der Film mit einem Tiefpunkt endet.
Irgend so ein Dude aus dem Internet, dem brauchst du da in der
Form. Ja,
ich halte mich nur an das, was wir zur Vorbereitung zur Verfügung haben.
Ja. Lass uns doch mal auf Aliens gehen.
Ja.
Erstmal möchte ich sagen, dass Alex während seines Pitches schon sagte, irgendwie, das ist eine der First Combinations, die, womit schon mal klar ist, dass das hier nichts Besonderes ist, weil es gibt mehrere offensichtlich. Und der Punkt war dann, die ihn aufgeregt hat.
Ja,
und natürlich
exakt.
Hat er ihn vollkommen zu Recht aufgeregt, weil das so flach ist und niemand im Militär so untaktisch vorgehen würde, sondern das wird halt wirklich nur gemacht, um diesen Plotpunkt durchzuhämmern, dass, Ripley ist die Gute und die weiß, wie der Hase läuft und das Militär, die natürlich irgendwie zwar sich rund um die Uhr auf solche Situationen vorbereiten, die stolpern da einfach rein und werden halt abgestachtet. Also bitte, Alex.
Ja, hast du Black Hawk Down gesehen?
Vor allem, weil Dieser Erfolg wäre überhaupt nicht nötig gewesen, wenn die Typen nicht so doof gewesen wären. Und damit ist es kein Erfolg mehr, den es gebraucht hat in diesem Film.
Okay, also erstmal ist es ja ein Erfolg für die Hauptfigur. Das ist das Wichtige. Es ist ja quasi, die Hauptfigur kann sich beweisen, dass sie die Situation unter Kontrolle hat und Leben retten kann. Und die, sie wird ja geholt als eine Beraterin, um das zu machen.
Entschuldigung, aber das ist faules Drehbuchschreiben. Nein, das ist immer, wenn Drama nur passiert, weil dumme Protagonisten Dummes tun. Im Spätfilm rege ich mich regelmäßig darüber auf. Das ist wirklich, du sitzt als Drehbuchautor und hast keine bessere Idee, wie du jetzt voranschreiten kannst. Also sagst du, Charakter X ist dumm und macht deswegen etwas Dummes. So kannst du natürlich in jedem Drehbuch immer vorankommen. Das ist so.
Gut, aber du hast ja einen Film, wo man den Feind nicht kennt, wo man halt relativ arrogant daran geht und sich denkt, wir haben die Ausbildung, wir rücken davor, das funktioniert. Mein Gott, ich habe auch zu Black Hawk Down das Buch gelesen, dass die Amerikaner mit dicken Waffen irgendwo reinkommen und meinen, das kriegen wir alles hin und das geht schief, ist ja jetzt nicht komplett außen vor. Der Film ist ja auch ein bisschen wirklich eine Allegorie darauf mit, wir gehen da mit dicken Waffen rein und damit haben wir die Situation gemanagt und zeigt ja auch, ist halt nicht so. So, das ist halt das eine. Warum habe ich mich aufgeregt als Kind? Weil ich halt Männer mit dicken Waffen haben wollte, die auf Aliens ballern die ganze Zeit. Passiert halt nicht, weil halt einfach ein Moment passieren muss, wo eigentlich was anderes passiert. So, jetzt haben wir den Punkt an der Mitte. Der Punkt an der Mitte ist ein harter Cut. Da geht's halt auch nochmal nicht mehr zurück, sondern es geht nur noch weiter. Man hat diesen harten Cut, weil A, das Team platt ist und weil halt der Weg zurück auch weg ist. Man hat aber gleichzeitig halt wirklich den großen Erfolg von einer Person, die sich halt wirklich da durchsetzt und zeigt, was sie kann, aus sich heraus. Man hat auch den großen Misserfolg. Also ich finde, es ist eine wunderbare Dualität von quasi so gleichzeitig der größte Tiefpunkt und aber gleichzeitig das erste Erfolgserlebnis mit, okay, da ist jemand, der kann was. Und dass die Action fantastisch inszeniert ist und das alles, ich glaube, da wird kaum einer irgendwas sagen können. Auch wie zum Beispiel sich das Blatt wandelt, dass sie eigentlich die ganze Zeit eigentlich nur eine passive Teilhaberin ist und sie ist nur eine Beraterin und sie soll den Leuten sagen, was sie zu tun haben. Und der Film, du sagst dumme Entscheidungen, aber der Film ist halt, wir sind so toll, wir hören ja gar nicht auf dich, obwohl wir dich als Beraterin dabei haben, bis sich das Blatt wendet. Und jetzt zeigt sie, warum sie gebraucht wird und warum sie die Frau ist in der Situation, um da ranzukommen, warum sie die ganze Zeit recht hatte.
Also, zunächst hast du nicht entkräftet, dass es trotzdem dumme Protagonisten sind, die Dummes tun, und das passiert nur, wenn dir keine bessere Idee im Drehbuch einfällt.
Dumme
Protagonisten,
also erstens.
Zweitens, nein, lass mich kurz noch
ausreden. Ja, lass uns nicht dumm sagen.
Okay, nein, ich will ja jetzt hier niemanden wegen seines Intelligenzquotienten runterwürdigen, sondern es ist faules Drehbuchschreiben. So, da war ein Drehbuchautor, der nicht wusste, wie er jetzt klar machen kann, dass Ripley eine geile, einfach den Plan hat. In dem hat er halt die Menschen da eine schlechte Entscheidung fällen lassen. Und das ist immer so, das Drama voranzutreiben, das ist halt einfach kein gutes Drehbuchschreiben. Zweiter Punkt. Das möchte ich noch schnell bringen, nämlich, dass halt dieser Punkt auch der ist, wo Aliens in die klassische Fortsetzungsfalle tappt, nämlich höher, schneller, weiter. Der komplette erste Alien-Film kam mit einem Monster aus und dann haben wir jetzt diese Szene und auf einmal kommen Hunderte. Und da statt das, was Cameron bewirken will, nämlich dass er die Gefahr vergrößert, wird es auf einmal kleiner gemacht, so. Während im ersten Film ein einziges Alien ausreicht, eine komplette Crew platt zu machen, brauchst du hier auf einmal hunderte Aliens, um diese Crew platt zu machen. Und damit ist das Ganze gar nicht mehr so gefährlich, wie es noch im ersten Teil wirkte.
Das Problem ist, dass du jetzt irgendwie über den ganzen Film redest und was weiß ich.
Dieser Punkt, wo die da reingehen.
Ich finde Aliens wesentlich besser als Alien. ich finde, wie gesagt, das ist eine Vietnam-Allegorie und da brauchst du halt mehr als einen Vietcong. So funktioniert halt der Film
für mich. Dann lass uns doch mal auf Logan Lucky gehen, bitte.
Ja.
Den haben wir nämlich noch gar nicht ausgelöst.
Ihr traut euch nicht, ich merke das
schon. Doch, ich traue mich schon. Und zwar, entscheidende Punkt ist, dass ich hab den heute gesehen, gestern gesehen. Vielen Dank, Becky, es ist ein toller Film. Allein, ich meine, ich hab so einen kleinen Man-Crush für Channing Tatum. Ich stehe voll auf den Typen. Und Entschuldigung. Mein Mikro. Ein bisschen traurig, dass Channing hier nicht tanzt. Das finde ich, also sorry, das kann kein guter Film sein, wenn er nicht tanzt.
Also hat jetzt eigentlich schon Becky verloren wegen
dem. Ja, Film eigentlich hat Becky schon verloren, weil Channing Tatum nicht tanzt.
Das sagt vor allem gerade der noch nicht Magic Mike XXL gesehen hat. Also irgendwie kann ich dieses Argument nicht ernst nehmen.
Anyway, du sagtest vorhin, es wäre anders als in den Oceans-Filmen und ja, das war halt gar nicht der Punkt, sondern als ich Logan Lucky geguckt habe, dachte und dann eben es nach dem großen Heist weiterging, dachte ich mir so, okay, es ist im Grunde genau so wie in Ocean's 11. Also er hat zwar diesen netten Twist, den du da reinbringst, dass er da halt irgendwie klar macht, dass das korrupte System und so, das hast du alles schön dargestellt, aber im Grunde macht Soderbergh das schon in Ocean's 11, dass er uns einen Heist zeigt und dann erst im Aftermath erklärt, wie der Heist wirklich funktioniert hat. Und das macht er hier wieder. Also das ist im Grunde ist
der Heist Soderbergh ist vorbei nach dem Pony. First Culmination.
Aber, das nein, aber wir kriegen im Nachhinein erst erklärt, wie es wirklich funktioniert hat. Und das ist wirklich ein One-Trick-Pony. Also
sorry. Und dass du einen Heist hast, also irgendein Ziel, das du anstrebst, und dann geht der Film weiter, also so wie du argumentiert hast, ja, weil das ist halt öfter, dass irgendjemand irgendwas anstrebt und dann bist halt nochmal irgendwas
das anderes. Ist,
ja, exakt, das aber nicht sagt, so nein, wie in diesem Film. Nicht ja, so
das
wie in diesem Film.
Das ist oder
das
nicht.
Besondere an diesem Film, dass wir bis zu diesem Heist überzeugt davon sind, dass der Heist das Ziel ist.
Ja, aber das ist doch in so vielen Filmen, dass das irgendjemand das Ziel hat. Irgendjemand hat das Ziel, irgendwie ein Fußballturnier zu gewinnen und dann trifft er die Liebe seines Lebens und dann ist es ein anderer Film.
Also nein. Ich kann sogar noch konkreter werden, Alex. Der allererste Heist-Movie, Riffiffy, der macht genau das. Der Heist kommt und er ist nicht der Höhepunkt des Films, sondern danach geht es weiter. Und es wird erzählt, wie es dieser Gang weitergeht in der Geschichte nach dem Heist. Also, was Soderbergh hier macht, ist nichts Außergewöhnliches, sondern er hält sich an eine sehr alte, klassische filmische Tradition.
Nee, der Unterschied ist, dass in den anderen Heist-Filmen nicht der Heist selbst die First Combination ist. Sondern es ist der erste Film, genau in dem der heißt die First Combination.
Genau das ist bei Riffiffi auch so.
Da geht's die ganze Zeit ist Riffiffi das und dann geht's darum, was dann passiert mit den Leuten.
Leute, ist
viel,
also
viel früher. Schönes Beispiel.
Also ich würde hier mal abklingeln und würde natürlich jetzt den Ball wieder zurückspielen. Alex,
ich möchte noch, darf ich kurz noch mal, ich möchte sagen, Aliens ist ein sehr guter Film und es tut mir sehr leid, was ich alles dagegen gerade gesagt habe.
Das kannst du ja gleich genau erklären. Alex.
Also das Gegenargument bei Aliens war, die Leute sind dumm. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich fand jetzt, keine Ahnung, was. Also ich fand jetzt das Argument bei Matrix jetzt nicht so stark. Da sagt halt irgendjemand, ja, du bist es nicht. Und ich finde einfach nur, jemand glaubt nicht an einen oder suggeriert das, finde ich jetzt nicht so stark. Und ich fand, keine Ahnung, ich habe bei Logan Lucky nicht verstanden, was jetzt da so besonders toll sein soll. Das ist halt dann im Nachhinein, wird es halt erzählt und das macht das halt spannend.
Hast du ihn gesehen?
Ich kann mir vorstellen, dass das im Film toll ist. Ich fand das nur, war halt nur nicht von der Argumentation so gut.
Dann Becky, was würdest du sagen als Moderatorin?
Nee, er ist Daniel, oder nicht?
Ach so, er ist Daniel, stimmt.
Ich glaube, Alex hat das vorhin schon prophezeit. Ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, wo wir unsere Objektivität haben fahren lassen. Ja. Weil Alex würde ich halt sagen, Logan Lucky ist ein total super Film. Also er hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Er hat einen großartigen Cast, aber eben den Heist als First Combination, das habe ich versucht klarzumachen, fand ich jetzt nicht das Außergewöhnliche. Aliens, mein Argument ist jetzt nicht, dass die Leute dumm sind, sondern das ist halt faules Drehbuchschreiben erst so, sondern dass du halt einfach, das ist der also, ja, das gibt es so oft in so vielen Drehbüchern, dass man halt einfach, ich wollte nur sagen, deswegen fand ich halt, das konnte Alexander nie entkräften, mein Argument, meiner Meinung nach, während ich finde halt mir bei Matrix niemand was wirklich Hartes gegenhalten konnte, weil ich alle Argumente entkräftet habe.
Ah ja, so war das also. Becky, wie siehst du das?
Ja, ich bin schon wieder wie in Runde 1. Ich habe das Gefühl, keins ist mehr die beste First Combination, weil die Gegenargumente alle so gut waren. Ich finde, ich kann es echt nicht sagen, wahrscheinlich könnte man sagen, dass wir bei Aliens nur ein Gegenargument hatten, wohingegen bei den anderen Filmen immer mehrere Gegenargumente waren, wenn man es dann quantitativ aufziehen will.
Okay, also ich merke, es fällt euch langsam schwerer, dann übernehme ich. Und zwar, ich muss sagen, bei Matrix, ich habe ehrlich gesagt das Gefühl gehabt, du bist ein bisschen geschwommen, weil am Ende war es, hast du erzählt, dass ihm gesagt wird, dass er nicht der Auserwählte ist. Dann wurde gesagt, hey, aber das sagt doch keiner, sondern es wird nur gesagt, er muss es selbst wissen. Und dann hast du gesagt, ja, genau das. Also so kam es mir so ein bisschen vor, vielleicht habe ich das auch falsch gehört. Aber im Endeffekt war es auch das, was Alex gesagt hat, im Endeffekt es ist eher so eine persönliche Enttäuschung. Dann hattest du zum Beispiel auch gesagt, er muss es selbst wollen, also ist es auch aus sich heraus und somit sagt er ja selber, ich bin das nicht und also somit enttäuscht er sich selbst. Das fand ich dann irgendwie nicht ganz so stark, dass mich in dieser Runde Matrix nicht überzeugen konnte.
Also das liegt dann nur an meinen Argumenten, weil objektiv gesehen ist Matrix da der beste Film.
Bei Logan Lucky, ja, ich fand es ehrlich gesagt recht spannend, dass du, das hast du ja auch relativ am Anfang gesagt, Becky, dass es halt so im Nachhinein erst klar war, dass es die First Combination war, dass es gar nicht um diesen Heist ging und dass es dann so ein, vielleicht ein Plot-Twist oder so am Ende ist. Die Gegenargumente, ja, waren vor allem, es ist jetzt auf jeden Fall nichts Innovatives, also das gibt es schon. Und ja, das war so das Hauptgegenargument. Bei Aliens war, ja, das hattet ihr ja auch schon gesagt, das Hauptgegenargument, das ist ein faules Drehbuch schreiben, hat Daniel das genannt. Und Daniel hat aber auch gesagt, das hat Alex nicht entkräften können. Das sehe ich wiederum anders, weil Alex hat gesagt, im Endeffekt haben wir hier ein Team, das nicht auf Ripley hören möchte und so ein bisschen überheblich ist. Und aufgrund dieser Überheblichkeit kommt es zu dieser grandiosen Misere und erst durch diese First Combination kommen sie zu dieser Erkenntnis, dass sie vielleicht mal auf Ripley hören sollten. Also natürlich kann man das dann irgendwie als faules Drehbuch schreiben oder als dumm bezeichnen, was auch gefallen ist, aber es wirkte für mich doch relativ charakterimmanent für das, was dieses Team auszeichnet. Und ich muss sagen, da konnte Alex mich am stärksten überzeugen und deshalb geht für mich der Punkt an Alex.
Uhu. Du hast auch das wichtigste Argument nicht genannt, nämlich dass Channing nicht tanzt in der First Combination. Also ja, das konnte nicht
werden. Du meinst bei Aliens?
Nein, bei Logan Lucky. Logan Lucky hätte, also wenn Channing in dem Moment angefangen hätte, da eine Superstar-Anlage.
Aber er hat doch ein kaputtes Bein.
Okay, also ja, das stimmt, aber...
Wer schreibt denn einen Channing Tatum mit einem kaputten Bein, bitteschön?
Ja, weißt du, das nennt man dann Brechen, also das Brechen des Typecastings quasi. Ja, das willst du als Schauspieler auch mal erreichen. Ich würde sagen, wir brechen mit dieser Runde und gehen direkt weiter zu Runde 4. Und in Runde 4, nach der First Culmination kommt die Main Culmination. Und diese stellt meistens den Wechsel des zweiten Aktes zum dritten Akt dar und kann auch, wie auch die First Culmination, ein Erfolg oder eine Niederlage sein und ist vor allem der große Klimax. Und diesmal darf Daniel wieder anfangen.
Ich werde hier kommen nie auf den Film, den ich ausgesucht habe.
Matrix 3.
Alex, wie oft soll ich das noch sagen? Es gibt nur einen Matrix-Film und den habe ich natürlich ausgesucht. Und
also Indiana Jones.
Egal. Also, der Punkt, der ist hier, ist natürlich, wie sie mit den Waffen in die Hotellobby reinmarschieren, um Morpheus zu befreien. So. Und das hat noch nie jemand gemacht. Es ist, in der Erzählung hat es noch nie jemand gemacht, kriegen die immer wieder gesagt, so noch nie hat jemand versucht, Agenten anzugreifen, als auch visuell im Kino hat es noch nie jemand gemacht. Wir sehen zum ersten Mal die Bullet Time, wir sehen Actionsequenzen, die noch nie zuvor ein Mensch gesehen hatte. Damit hat Matrix Maßstäbe gesetzt mit diesem Plotpunkt und deswegen ist das der beste aller Zeiten.
Becky.
Ich habe den besten die beste Main Combination aller Zeiten. Und zwar Mad Max Fury Road. Für mich die beste Main Combination aufgrund dessen, dass sie klassisch anmutet, dahingehend, was es ist. Also wir haben erst die Hoffnung auf die Ankunft an einem Ziel, am Green Place of the Many Mothers, an die Zusammenführung mit den anderen Frauen und dann die Zerstörung dieser Hoffnung, weil das Land verdorrt ist und das Wasser sauer ist. Also erstmal, es ist auf jeden Fall eine ganz klassische Main Culmination, aber mein Gott, wie sie inszeniert ist, ist Gänsehaut pur, ist, also sie sagt, nur wir sind noch übrig, also die eine ältere Frau von den Frauen, die sie dort treffen. Und dass die Stimme dieser Frau und allem, was danach geredet wird, wird verfälscht, mit so einem Hall überlegt. Und das erste Mal in dem Film sind wir zu 100% in der Perspektive von Furiosa. Davor war es immer ein Film, der Max und Furiosa in den Mittelpunkt stellt. Aber jetzt sind wir zu 100% in Furiosas Gedanken, in diesem Hall. Sie ist zentral im Bild. Ihr Blick war nie so melancholisch im ganzen Film wie in diesem Moment. Und dann legt sie ihre Armprothese ab, die so viel bedeutet hat für alles, was sie bisher war, für dieses Kräftige, fürs Kämpferische. Sie legt sie einfach ab. Und die Trauer ist in der kleinsten Pore ihres Körpers zu erkennen und sie schreit. Und dieser Schrei ist einfach, also es ist großartig. Und wenn man dann noch sieht, wie Max mittrauert, und zwar nicht nur, weil das Ziel verpasst wurde, sondern weil er sieht, wie Furiosa trauert und weil ihn das bewegt, weil er Empathie zeigt, dann kann das nur die beste Main Combination sein.
Alex.
Ich habe als Main Culmination John Carpenters The Thing gewählt von 1982. Und zwar, es gibt dann eine Szene, also es gibt ja dieses Ding aus einer anderen Welt und das ist in dieser Basis in der Arktis und nach quasi ersetzt es die Leute und keiner weiß quasi, ob jemand irgendwie dieses außerirdische Monster ist oder ob das jetzt quasi ein Freund oder Kollege ist. Und wir haben den Hauptdarsteller, MacReady, gespielt von Kurt Russell, der eine Zeit lang verschwindet und die Leute sind sich dann, wenn er wieder auftaucht, auch nicht sicher, ist er es oder ist er es nicht. Also wir als Zuschauer sind ja dann noch eher der Meinung, okay, wahrscheinlich ist er halt doch noch ein Mensch. Aber was wir halt jetzt ganz stark schon mal haben, ist dieses Element von Paranoia, weil keiner kann dem anderen trauen. Und MacReady, was er halt macht aus dem Charakter natürlich heraus, das ist jemand, der die Kontrolle übernimmt, aber gleichzeitig auch ein Außenseiter ist. Und der zwingt die Leute sozusagen dazu, also er hat Dynamit dabei, er hat einen Flammenwerfer, also er hat quasi die Waffengewalt, dass das Blut von allen Leuten in dieser Basis getestet wird. Also der Bluttest, seine Theorie ist, dieses Wesen, das sind alle Zellen, die miteinander interagieren. Und wenn ich jetzt quasi Blut von einem Menschen quasi unter Hitze setze, dann passiert nicht viel. Aber wenn ich das bei dem Wesen mache, wird das reagieren, weil das Blut quasi lebendig ist. Also es ist jetzt nicht nur irgendwie, keine Ahnung, Biomaterial, Tissue, sagt er im Englischen. Ja. Und wir haben halt sofort dieses Ding, dieses spinnt der Mann, bringt er uns eine Gefahrensituation oder nicht? Und man hat diese Situation, mehrere Leute sind halt gefesselt. Er zwingt quasi jemanden, ihn sozusagen zu helfen, so als Laborant. Und dann wird das dann durchgegangen. Also diese Paranoia-Situation ist, jeder wird nach und nach auf dieses Blut getestet. Und jeder hat während dieser Szene die ganze Zeit dieses, ah, kann ich dem trauen, kann ich dem trauen, kann ich dem trauen? Und dann wandelt sich auch das Blatt währenddessen immer in dieser Szene. Und dieses Element von Paranoia, weil, also The Thing ist ja auch so eine Art vorgegriffene HIV-Allegorie, wird volle Kanne ausgespielt und es wird nochmal gezeigt, was kann MacReady als Charakter? Das ist jemand, der sich durchsetzen kann. Das ist jemand, der niemandem anderen traut und das ist jemand, dem auch die anderen nicht trauen, aber der in einer Gefahrensituation das einschätzen kann. Und was halt auch ist, es ist halt auch wirklich kein Weg zurück, weil er wirklich alle zwingt, das zu machen. Sprich, er wird mit größter Wahrscheinlichkeit sozusagen, also wie in so einem Miss Marple-Ding, den Mörder aufdecken. Also das ist diese pivotale Szene, wo alle am Tisch sitzen und dann überlegen, war es jetzt der Gärtner oder war es jetzt das Monster?
Dann bitteschön.
Also vielleicht liegt es wieder an meiner mangelnden Vorbereitung, aber könnt ihr mir nochmal irgendwie erklären, was The Main Combination ist? Weil die Szene aus Mad Max, wenn Furiosa da so zerstört ist, das ist für mich nicht die Main Combination. Sondern
der niedrigste Punkt bis dahin, der größte Misserfolg. Another obstacle.
The Main Combination, das ist der Punkt, wo es in den dritten Akt geht. Also ich würde jetzt Mad Max Fury Road da komplett rausnehmen, weil
unbedingt,
also was
Leute,
du hast,
in
ist jetzt
Akt.
Nee, also ausnehmen, der dritte oder? Akt, also wenn du jetzt zum Beispiel Blake Snyder's Beat Sheet hast, da gibt es das ja genauso, da gibt es den Übergang in den dritten Akt und der dritte Akt ist aus einer Entscheidung, aus einer Person heraus wieder, ich mache jetzt was und dann gibt es kein Zurück mehr. Und das bei dir ist dann dieser Moment, The Dark Night of the Soul. Das ist der Moment mit, ah, ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht, ich bin jetzt am Arsch, ah, was mache ich jetzt? Irgendwie das, was ich jetzt angestrebt habe als Ziel, das hat nicht funktioniert, ich bin jetzt in so einem Niemandsland und es geht nicht. Für die Main Culmination ist die Szene, wo sie sich denken, ja, fuck it, dann steigen wir jetzt in den Truck, nehmen die ganzen alten Ladies mit und dann fahren wir jetzt zurück und machen die Leute fertig, weil wir uns unser Paradies jetzt da holen. Weil wir es woanders
Leute, dann können wir aber nicht vorher Videos rumschicken, in denen ganz andere Sachen erklärt werden
als ja, aber Main das Culmination. Ist, zack, jetzt geht's in den
Also ich
nach.
Habe
jetzt
das erfüllt, was in dem Video gefordert war.
Okay,
nämlich
aber das ist halt wirklich
den niedrigsten Punkt bis hierhin, den großen Misserfolg, dass noch ein Hindernis mit dem die Protagonistin nicht gerechnet hat. Der Übergang vom zweiten zum dritten Akt.
Aber hier
all das ist genau diese Szene und zwar in ihrer in der schönsten Art, wie es sein kann.
Nee, wenn du es halt bringst, the main tension to a close, while simultaneously helping to create a new tension for Act 3. Und das ist wirklich, wir treten jetzt aufs Gaspedal, oh, die anderen haben uns gesehen, jetzt beginnt die Verfolgungsjagd. Jetzt ist der große Akt, jetzt ist die große Action-Szene. Das ist eine schöne Szene,
ich liebe Mad Max Fury Road,
aber es kommt nicht. Nee, das ist die Enttäuschung davor. Das ist wie in so einem Liebesfilm mit, ah, oh, sie liebt mich doch nicht, jetzt gehe ich mal zu Oma und lass mich jetzt wieder mal aufpäppeln, dann sagt ihr irgendwas Nettes und dann bewege ich mich los und erober das Herz meiner Geliebten. Das ist dann die Main Culmination, ich gehe jetzt los. Und das ist halt bei dem Ding, wir treten aufs Gaspedal, wir fahren los.
Der Beginn des Showdowns, meines möglich, meiner Auffassung.
Das ist die große Vorzeigesysteme.
Und das ist halt in dem Moment nicht gefangen. Du kannst natürlich sagen,
ich kann nur sagen, dass ich erfüllt habe, was im Video gefordert war.
Ich muss dabei mal ganz leider sagen, als Moderator, ich habe euch dieses Video, was wir auch übrigens in den Shownotes verlinken werden, in dem diese 5 Plotpoints dargelegt sind, zwar an die Hand gegeben, aber ich habe nie gesagt, dass es das einzige Vorbereitungsmaterial ist. Also,
ja, aber dann brauchen wir an dieser Stelle nicht weiter darüber reden, weil ich keine anderen Gegenargumente habe, als ich habe erfüllt, was gefordert war.
Okay. Nee, aber genau, das gleiche Argument möchte ich übrigens auch zu The Thing sagen, weil das ist eine ultra geile Suspense-Szene. Ja. Hitchcock hätte seine wahre Freude daran gehabt, aber ist es auch nicht The Main Combination, sondern nach der Szene, wenn das Ganze unglaublich eskaliert, da fängt für mich die The Main Combination an. Das ist wiederum die Szene, die das vorbereitet. Plus als weiteres Argument, was er da macht, ist ultra übergriffig. Also ich meine, wenn wir jetzt mal wieder die buchstäbliche Plot-Ebene verlässt, er zwingt Leute da einen AIDS-Test zu machen. Du hast selbst gesagt, das ist eine AIDS-Metapher. Und da dürfen Leute nicht ihre Privatheit behalten, sondern es wird halt ihnen obtruiert von einer fremden Kraft. Du musst dich jetzt outen, ob du wirklich AIDS hast oder nicht. Und das ist ja wohl... Hey, das kann man nicht befürworten.
Ja, aber es ist darum geht, also es ist der Punkt, wo es wirklich darauf hinausgeht. Also es ist auch von anderen Leuten, das ist wirklich der große Hauptpunkt. Das andere ist so eine kleine Action-Szene, jetzt machen wir nochmal schnell Rabatz mit so einem Plot-Test, dass halt irgendwie eine Person tatsächlich noch über ist, um da nochmal was zu machen. Aber die Szene, wo es um alles geht, also was wichtig ist, ist halt wirklich, bringt es das Thema vom Film auf den Punkt? Ja. Es ist die Paranoia, bringt das, was der Charakter macht, auf den Punkt? Ja. Ist da wirklich der große Konflikt? Ist das große Setpiece zum Ende vom Film? Ja. Was du jetzt bei Matrix hast, also ja, eine der geilsten Action-Szene aller Zeiten, aber was sagt das über den Film? Hier werden Leute halt irgendwie in Zeitlupe cool über den Haufen geschossen. Es sagt nichts aus über Neo, es sagt nichts aus über Trinity.
Doch, natürlich sagt
es
das
über Es kommt Propellerhead im Hintergrund.
Moment, es werden in Zeitlupe da Leute über den Haufen geschossen. Und fragen sich, was macht er da? Er beginnt an sich zu glauben. Das ist die entscheidende Szene. Das ist, auch wenn Henning mir das eben nicht geglaubt hat, Neo hat davor eben gedacht, er ist nicht der Auserwählte. Und jetzt erst, wo er dieses ganze, Mann, alle Leute glauben hier, ich bin was Besonderes, oh Mann, ich bin es nicht, wo er die ganzen Zweifel einfach hinter sich lässt, sondern wo er sich auf den Cause konzentriert, wo es einfach nur noch darum geht, Morpheus zu retten. In dem Moment fängt er an, einfach nur noch zu machen und nicht mehr zu denken. Und hey, ich mache Kampfsport und ich weiß, es ist so, wenn du darüber nachdenkst, wie gehen die Bewegungen so, dann vergisst du die einfach und dann geht alles katastrophal
schief. Was hast du im Drehbuch? Neo läuft durch einen Metalldetektor, Metalldetektor beep, Neo kramt seine Waffen raus, balla, 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 boah, sieht bestimmt geil aus, wenn Lian Wu-Ping die Action
Wie gesagt, es ist dieser doppelte Boden. Er macht etwas, was wir als Zuschauer noch nie gesehen haben und in der Diegese macht er auch etwas, was dort noch nie geschehen ist. Und das ist der Hammer einfach.
Es ist ein Musikvideo. Es ist ein Musikvideo, wo Menschen in Zeitlupe umgeballert werden. Es sagt nichts mehr über den Charakter aus.
Das ist das geilste Musikvideo, was bis dato gemacht
Das mag sein, aber die Bane Combination, das geilste Musikvideo, da kann ich dich ja zitieren. Das ist die Frage. So, wenn du jetzt aber eine Szene hast wie bei mir, wo sich halt auch wirklich dann auch nochmal die Machtverhältnisse
was regelmäßig ändern. Was nicht die Main Combination ist in dem Film, okay?
Das ist die Main Combination, weil das andere ist quasi nur noch so ein kleiner Plot-Twist, was wir dann auch nochmal haben. Das wäre der Third-Act-Twist mit, wir haben die Situation nicht gelöst, es geht weiter. Das ist der Third-Act-Twist.
Da kommst du schon wieder aus diesem typischen Abspann-Gucker lehrbuchhaften Denken, sondern der Twist bei The Thing ist die allerletzte Szene. Das passt natürlich nicht in das Schema, aber natürlich ist es bei The Thing die allerletzte Szene, wo nicht klar ist, was ist so. Und das macht das Besondere, das macht den Clou von The Thing aus.
Das Highlight von Film ist aber nicht dieses bisschen mit dem Monster. Das Highlight von dem Film ist das. Und das ist der Übergang in den dritten Akt. MacReady bewegt sich von dem zweiten Akt in den dritten Akt, indem er die Leute zu dieser Szene zwingt. Das ist wirklich der Übergang vom zweiten zum dritten. Ich weiß, du findest es jetzt nicht schön, dass die Leute zu einem AIDS-Test gezwungen werden, aber das ist die Szene.
Die Szene, also, der Eintritt in den dritten
Also Akt ist die Main Culmination für dich noch, wir schmeißen da zwei, drei Stangen Dynamit und da kommt dann ein lustiges Monster. Das ist wirklich definitiv. Nur Geplänkel zum Schluss. Nein.
Nein, definitiv ist das die Main Culmination.
Also die Main Culmination.
Ich würde hier schon mal abklingeln und bin wieder einmal gespannt, was ihr selber sagt. Und wir fangen an mit Daniel.
Ja, Becky, sorry, es ist eine geile Szene, aber ich habe es tatsächlich anders verstanden. Ich finde die Main Combination von Matrix sehr geil, aber ich finde, Alex hat das ziemlich gut argumentiert. Von daher, ich könnte den Punkt ihm ruhig geben.
Becky?
Ich habe ja scheinbar keine Ahnung davon, was eine Main Combination ist, aber ich finde das...
Jetzt weißt
du. Die Szenen, die ihr beschrieben habt, da hat Daniel seine Szene als die besondere herausgestellt. Durch das ist es vorher nie passiert. Mhm. Und genau.
Und Alex?
Also gut, bei Becky hatten wir Themenverfehlung, habe ich schon gesagt. Also dann ist es zwischen Daniel und mir. Ich finde die Szene in der Lobby zwar wahnsinnig geil, aber ich weiß nicht, was das Argument da mehr ist, als ist halt eine geil inszenierte Action-Szene. Während ich halt nochmal das Thema vom Film aufgegriffen habe und nochmal was mit dem Charakter gemacht habe, ich weiß nicht, ich finde mich da stärker.
Okay, also ich muss dazu sagen, Becky, ich meine, dass das in dem Video auch auftaucht, dass es dieses Aufbegehren ist in den dritten Akt, dass das der, ich glaube schon, dass das daran Teil ist, wenn nicht, tut's mir leid.
Ja, aber Aufbegehren in den dritten Akt hat meine Szene ja auch, das habe ich
genau,
nicht
ja, gemacht. Also ich meine nur, also jetzt um den Vorwurf der Fehlinformation der Vorgaben des Moderators entgegenzuwirken.
Naja, ich habe das Video mir transkribiert und hier stehen und da stehen all die Sachen, die ich gesagt habe.
Ich habe die Notizen gesehen, die sind wirklich beeindruckend. Ja.
Du Becky, wir haben so viele Sachen bei Absprung Gucke, wenn wir durch diese Dinger durchgehen und ich mich mit dem René dann auch streite und das nicht passt, das ist wirklich, also oft ist es wirklich Pi mal Daumen, von daher ist es okay, aber da würde ich halt wirklich sagen, ja, es ist halt eine andere Nummer.
Okay, wir sind dann bei Alex und Daniel und das fand ich, beide sind, glaube ich, formal decken das ganz gut ab. Ich muss aber sagen, Alex, du sagst die ganze Zeit, es ist nur Action und es hat nichts mit dem Charakter zu tun im Gegensatz zu deinem Beispiel. Und das fand ich war so dein Hauptargument. Aber das hat Daniel sehr stark entkräftet und er hat halt gesagt, nein, das hat sehr viel mit dem Charakter zu tun, denn das, was er alles tut, das macht er, das könnte er nicht machen, wenn er diesen Kipp von der First Culmination, dass er nicht der Auserwählte ist, wenn er jetzt nicht wieder das spiegeln würde und sagen, ich bin der Auserwählte und aufgrund dessen kann ich diese, ja, es ist Action, ja, es ist der Kampf gegen diese, so ist es dargestellt, aber er könnte diesen Kampf nicht führen, wenn er diesen Switch nicht machen würde. Und somit ist es auch, kommt es aus dem Charakter raus. Ich fand, das hat Daniel schon recht dargestellt. Zudem war das einfach ein starkes Argument, was er immer wieder aufgeführt hat, dieses, es ist neu in der Story, also es ist ein Akt, der innerhalb der Filmwelt bis dahin nicht gemacht wurde und es ist...
Was?
Naja, das hat er ja dargestellt, dass er gesagt hat...
Nicht Filmwelt im Sinne von überhaupt, sondern in der Welt dieses Films.
Genau. Das meine ich, genau. In der Welt dieses Films wurde das bis jetzt noch nicht gemacht. Er bricht also mit diesen Regeln und visuell ist das auch sozusagen neu im Kino. Darüber kann man streiten, da habe ich aber auch nicht ganz so starke Gegenargumente gehört. The Thing fand ich auch sehr stark, auch mit diesem, ganz ehrlich, das mit dem AIDS-Test, ja, kann sein, aber ob das jetzt die Definition einer Man-Combination irgendwie angrenzt, weiß ich nicht ganz. Also ich muss sagen, ich fand, Daniel konnte sich hier sehr stark behaupten und damit geht auch dieser Punkt an The Matrix.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, The Thing passt auch sehr schlecht auf dieses Schema, dieses Starre. Und die Szene ist ganz klar der Höhepunkt. Ich weiß nur nicht, ob man das halt so in diese Main Combination reinfassen würde, weil danach geht halt nochmal Action los. Aber
ja, Alex ist ein bisschen schwer. Ja. Aber das ist halt wirklich so der große Knackpunkt, wo es dann weitergeht. Also ich bin da jetzt auch nicht böse mit Matrix, weil ist halt eine wahnsinnig geile Action-Szene.
Was? Ich dachte, es wäre ein Musikvideo. Aber so.
Ist es auch.
Ein Action-Musikvideo.
Aber
so,
ist Henning, auch ein wahnsinnig geiler Song.
Ja.
Henning, so von Moderator zu Moderator, magst du uns mal sagen, wie es steht?
Es steht 2 Punkte für Daniel, damit bist du ziemlich sicher in den Blitzfragenrunden dabei. 1 Punkt für Becky und 1 Punkt für Alex.
Das wolltest du jetzt natürlich nur gehören, Daniel, als Moderator.
Ich wusste
zu Moderator.
Es ehrlich gesagt nicht mehr.
Jetzt weißt du es. Und ja, damit würde ich sagen, gehen wir doch direkt in die letzte Runde. Vielleicht erwartet uns ja ein Twist, wer weiß es schon, denn wir gehen in Runde 5. Round 5. Und wir kommen zum letzten Plotpoint und das ist der Plot-Twist. Und ja, ich gebe einfach direkt ab an Becky.
Ja, es ist ein bisschen problematisch, weil ich mag keine Plot-Twists. Beziehungsweise bin ich vor allem dann kein Fan von ihnen, wenn sie so unvorbereitet kommen, dass man irgendwie das Gefühl hat, sie haben mit dem Film gar nichts mehr zu tun oder sie werfen irgendwie alles über den Haufen oder es war irgendwie nur ein Traum oder eine Illusion oder eine psychische Erkrankung. So, wenn ein Plot-Twist, dann so, dass man irgendwie danach noch Bock hat, den Film sofort nochmal zu sehen, die Anzeichen auf den Plot-Twist zu suchen. Es muss diese Anzeichen auch geben, sonst ist es für mich kein gut erzählter Plot-Twist. Dann ist es irgendwie gut gebaut. Und genau, und ich finde halt, es hat so fast jeden Plot-Twist in der Filmgeschichte schon gegeben. Und deshalb mag ich den Plot-Twist von Hot Fuzz, weil natürlich ist es ein Plot-Twist, den es auch in der Filmgeschichte schon gegeben hat. Nämlich, er ermittelt in verschiedenen Morden und am Ende kommt heraus, dass es eigentlich eine Verschwörung war, dass es die Bürgerwehr des Dorfes war, dass es gar nicht einen einzelnen Mörder gibt, sondern die Bürgerwehr des Dorfes, all diese Morde vollbracht hat, um die Auszeichnung von Sandford zum Dorf des Jahres, also hier dieser Best Village Award, irgendwie nicht zu gefährden. Und also Hot Fuzz ist halt ein Film, der von Filmzitaten nur so strotzt, ohne nur eine Hommage oder nur ein Filmzitat zu sein. Und so funktioniert es auch bei diesem Plot-Twist. Ja, es ist natürlich eine Hommage irgendwie an Agatha Christie und an Clue und all diese Filme mit Verschwörung. Und es ist aber definitiv lustiger und absurder. Also absurder vor allem dahingehend, dass die tatsächlichen Erklärungen für die Morde am Ende alle so viel absurder sind als die Theorien, die er vorher hatte, die alle viel realistischer wirken. Und eben gleichzeitig eine Hommage zu sein und trotzdem überraschend zu sein, das muss man erstmal hinkriegen. Und was ich halt wichtig finde, ist, der Film funktioniert noch genauso gut, wenn man den Film-Twist kennt. Der Humor bleibt bestehen, er ist richtig lustig und das muss man schaffen.
Alex.
Mein Third Act Plot Twist ist ein Klassiker und zwar aus Das Imperium schlägt zurück. Luke Skywalker begibt sich auf in den Kampf gegen einen überlegenen Sith Lord, Darth Vader. Relativ unvorbereitet, hat aber durchaus die Möglichkeiten, wo er denkt, ja, ich kann das auch schaffen. Und es gibt halt dann erstmal diesen großen Lichtschwertkampf natürlich auf Bespin. Und während dieses Kampfes ist es halt einfach klar, okay, er kann ihn nicht bezwingen. Also er verliert seine Hand, er ist schwer verletzt. Und dann gibt ihm Darth Vader halt auch einfach eine Information auch noch mit, wo es dann auch klar ist, man kann den Kampf jetzt einfach nicht mal eben weiterführen. Und zwar sagt Luke zu Vader, du hast meinen Vater getötet. Und Darth Vader sagt, nein, ich bin dein Vater. Und quasi alles, was passiert ist, an was ihm sein Mentor erzählt hat, wie quasi der Bösewicht vorhin aufgebaut worden ist, das alles fällt zusammen. Also quasi diese ganze Welt fällt zusammen. Und dann ist es ja tatsächlich so, dass ja sogar noch mal ein Gegenangebot kommt mit, also ich will dich ja jetzt gar nicht umbringen, sondern nach dem Motto, ja, mein Gott, ich bin auf der dunklen Seite der Macht, du hast es ja bestimmt auch in dir, weil du bist mein Sohn, komm doch zu mir. Also die ganze Dynamik wird mit einem Schlag geändert durch eine Information, durch ein Verwandtschaftsverhältnis, wo alles davor in Frage gestellt wird. Und was ja so interessant ist, also A, ist es natürlich ein Riesending, weil damals ist das ja auch geheim gehalten worden. David Prowse hat im Vader-Kostüm auch was ganz anderes gesagt, weil das Ding hat einen Impact wie kaum ein anderer Film. Also das hat vielleicht auch noch The Sixth Sense, was so gekoppelt wird, aber das ist das Riesending. Und das Riesending ist nicht nur, dass man dann sagt, jetzt hat sich das dann geändert, sondern das hat ja eigentlich auch die Skywalker-Saga aufgebaut. Also deswegen gibt es einen dritten Teil, wo nochmal komplett Luke mit sich selbst in reinkommt. Deswegen gibt es da nochmal ein komplett anderes, ganz anderes Ende, wo halt auch, was ja was Besonderes war, dass man quasi einen Held auf die Reise schickt. Und normalerweise ist es eine Fortsetzung, mein Gott, er erlebt das eine Abenteuer, wird check, ist erledigt, Bösewicht besiegt, erlebt das nächste Abenteuer, checkt, ist erledigt. Aber da ist es, was relativ neu war für große Blockbuster, ein Ding nach dem Motto, nö, du bist der Held, du bist auf der Reise, zack, du bist besiegt worden. Zack, du hast nicht dein Erfolgserlebnis gehabt. Und dieses Misserfolgserlebnis, diese Information mit, ich bin dein Vater, das hat die ganze Skywalker-Saga begründet. Kann man sich drüber streiten, ob das einem gefällt oder nicht, aber deswegen haben wir irgendwann 9 Haupt-Star-Wars-Filme, wo es um die Reise des Skywalkers geht. Und dieser eine Satz hat es auf den Punkt gebracht.
Dann Daniel.
Ja, ihr wisst alle, über welchen Film ich jetzt reden werde. Nämlich über Episode 1, die dunkle Bedrohung. Und der Plot-Twist ist natürlich, wenn Jar Jar Binks aus Versehen diese blauen Kugeln auf die Droid-Armee loslässt und alles explodiert.
Gut, dann können wir ja weitermachen.
Nein, kleiner Scherz. Ich rede natürlich über The Matrix. Und der Plot-Twist ist, wenn dann Neo vermeintlich stirbt, Trinity ihn küsst und er dann wieder aufersteht und er ist tatsächlich der Auserwählte, denn auch wenn Henning mir das nicht glaubt, die ganze Zeit haben wir gedacht, dass er es nicht ist und dann hatten wir so leichte Hoffnung, so oh Mann, er hat ja da doch irgendwelche übermenschlichen Fähigkeiten, vielleicht ist er ja doch der Auserwählte und dann stirbt er und wir sind fertig, wir sind am Boden und dann kommt eben dieser Moment wieder, wie er wieder aufersteht. So, ja, Alex, das ist eine christliche Metapher, aber das ist gewollt. Und in dem Moment sieht er halt den Code fließen und er kann die Matrix beeinflussen. Und es ist einfach der beste Plot-Twist der Geschichte des Films.
Dann bitteschön.
Okay, Daniel, es tut mir leid, dass wir in jeder Runde wieder die gleichen Gegenargumente gegen Matrix bringen müssen. Aber das größte Problem an diesem Film, den ich ansonsten sehr mag, ist die Geschichte mit dem Auserwählten. Dieser Film hätte auch ohne diese ganze Thematik, ohne diese ganze aufgeladene Kacke sehr gut funktioniert. Und das dann zu dem besten Plot-Twist zu machen, dass er am Ende doch der Auserwählte ist, wo ich im Kino sitze und denke, bitte lass ihn nicht der Auserwählte sein. Bitte lass es ihn selbst aus sich heraus geschafft haben und nicht, weil er dieser Kack-Auserwählte ist. Echt, das Henning, ist nicht Henning, der beste Henning. Plot-Twist.
Henning, darf ich als Telefon-Joker Christian Steiner anrufen?
Niemals. Weiter geht's.
Ist Christian Steiner dein persönlicher Jesus Christus, der dann nee, sagt,
aber der
ich bin
sehr
quasi
gut
für die gute
erklären,
Sache
warum
gestorben
das gut ist.
Und auferstanden? Ja, mein Gott, es gibt halt dieses Ding, wo man denkt, er ist tot und er ist doch nicht tot. Hui. Ja, natürlich passt das exakt wie die Faust aufs Auge in dieser pseudo-religiösen, pseudo-philosophischen Geschichte, was die Matrix halt ist. Es passt in den Film rein. Es ist aber nicht im Ansatz so ikonisch wie die anderen Sachen, die du gehabt hast. Es ist nicht so ikonisch wie das mit der Pille. Es reißt einen nicht so raus. Es ist nicht emotional so, dass du denkst, boah, du bist nicht so drin wie in der Action-Szene, sondern ja, er ist halt tot und dann darf der Agent noch ein bisschen auf ihn einkloppen und er kann ihm halt dann lustig cool ausweichen und sonst irgendwas. Aber ja, weil Matrix hat sich halt jetzt einmal ein Potpourri von irgendwelchen Animes und irgendwelchen Kung-Fu-Filmen bedient und da haben sie sich halt ein Potpourri vom ja, von der Christoph-Story bedient.
Willst du dich wirklich auf dieses dünne Eis begeben? Den Film Mash-Up? Wirklich?
Der Film ist ein mega Mash-Up.
Kennen wir da einen Film? Kennen wir einen Film, der quasi das Mash-Up erfunden hat? Könnte es vielleicht Star Wars sein? Könnte es vielleicht das Imperium schlägt zurück sein? Und könnte es vielleicht sein, dass Darth Vader, die englische Aussprache, aber die holländische Aussprache von Vater schon im allerersten Teil klar macht, dass es der Vater ist. Also, sorry, wenn etwas nie in irgendeinem Universum, in einer Galaxie weit, weit entfernt ein Twist war, dann Darth Vader. Es war von vornherein klar, dass das der Vater ist.
Das Interessante ist aber erstmal ein Plot-Twist. Ihr geht immer davon aus, dass ein Plot-Twist erst was sein, also erstmal, die Leute haben es tatsächlich nicht gewusst, das war ja durchaus
ist
neu.
So?
Und die Sache ist, Luke Skywalker weiß es nicht. Es ist ein Plot-Quiz für Luke Skywalker. Luke Skywalker zieht in die Schlacht gegen
weiß
jemanden,
wo er denkt, nicht.
Luke Skywalker weiß es wirklich nicht.
Luke Skywalker
ist ein super Junge,
das weißt du. Ja.
Luke Skywalker zieht
mir
in
nicht in den Rücken fallen.
Nee,
Luke Skywalker zieht in die Schlacht und Luke Skywalker, der third Plot-Test ist, ich ziehe in die Schlacht, ich habe einen Stein, der Böse hat einen Stein, ich kann mit dem Stein besiegen und dann zieht der Böse einen Bazooka raus und man denkt sich, scheiße, jetzt muss ich umdenken. Und genau das ist es. Der Darth Vader zieht eine Trumpfkarte und sagt, hör mal, ich bin dir nicht nur überlegen, ich bin dein Vater, jetzt schau mal, wie du mit der Situation klarkommst. Das ist ein Plot-Twist mit, jetzt habe ich nochmal eine Trumpfkarte gezogen, kommst du darüber hinweg oder nicht? Und das Interessante bei dem Film ist, wo du jetzt auch sagst, oh, Klischee, aber
das habe ich noch nicht gesagt, das wollte ich noch sagen, weil das hast du mir bei roter Pille, Potpourri, blauer Pille um die Ohren gehauen
und so
das hier ist sowohl ein Klischee.
Ja, aber das Ding ist, damals bei dieser Art von Filmen, dass man dann wirklich sagt, da hat der Bösewicht eine mega Trumpfkarte rausgezogen und das ist tatsächlich so, dass der Held nichts dagegen sagen kann, außer zu flüchten. Das ist wirklich hochinteressant und das hat wirklich was gebildet. Und wenn du jetzt überlegst bei Luke Skywalker, was das auslöst, das heißt, Mist, ich muss alles überdenken, wo bin ich überhaupt? Mein Mentor hat mich die ganze Zeit verarscht, also Obi-Wan Kenobi hat ihn angelogen und gesagt, dein Vater wurde von Darth Vader gekillt. Yoda hat ihm das nicht gesagt. Er ist quasi von seinen eigenen Leuten verarscht worden, ist davor gelaufen, hat sich gedacht, ich mache jetzt den schwarzen Ritter platt. Klar, es ist der schwarze Ritter aus allen möglichen, aber darum geht's nicht. Es ist, der schwarze Ritter sagt, ach übrigens, ich habe da mal so ein Familiengeheimnis, jetzt werd mal klar damit und ich mache dir jetzt ein Angebot, willst du das annehmen oder nicht? Das ist ein Plot-Twist. Jetzt komme ich kurz zu Becky.
Ich möchte da noch drauf reagieren. Ich glaube, dass, also ich finde viel, was du gesagt hast, stimmt, wie es ist. Und trotzdem finde ich es keinen guten Plot-Twist. Und zwar, weil, es ist, dieser Plot-Twist ist keine Entwicklung. Also zwischen dem Moment, wo Obi-Wan erzählt, dass Vader Lukes Vater umgebracht hat, und dem Moment, in dem offenbart wird, Vader ist der Vater, da wird Lukes Vater nicht mehr erwähnt. Es geht nie um Lukes Gefühle gegenüber diesem Mann. Es geht nie darum, ob Luke einen Groll gegen den Mörder seines Vaters hegt. Es geht immer nur darum, dass er seine Freunde retten will. Das ist das, was er Yoda sagt, als er abhauen will aus dem Jedi-Training. Das ist der Grund, warum er hinter Vader her ist. Das ist das, was der Film uns erzählt. Nicht eine imaginäre Last, die noch wegen des Mordes an seinem Vater, den er irgendwie nie kannte, auf ihm lasten könnte. Und das
aber
ist
Luke
sozusagen
ist ja
dann ein Nebenbei-Reveal, der gemacht wird. Natürlich ist das erstmal shocking, das kann man nicht bestreiten. Mhm. Aber es ist halt für mich kein guter Plot-Twist, weil er von der Story nicht aufgebaut wird. Er sorgt nicht dafür, dass ich diesen Film nochmal sehen will, um nach Anzeichen für den Twist zu suchen. Und lass mich noch einen Satz sagen. Ich finde, es hat für den Plot von Episode 5 fast keine Relevanz. Nur für den Plot der Gesamtgeschichte der Trilogie. Aber für den Plot von Episode 5, der hätte in vielen Punkten ohne diesen Plot-Twist funktioniert.
Also erstmal Luke, es ist ja so eingeführt, er ist ja irgendwie bei seinem Onkel und seiner Tante, ist mit diesem Leben überhaupt nicht zufrieden. Er strebt ein Leben an, das sein Vater geführt hat. Er hat eine Vaterfigur, die ihn weiterbringt und Luke ist auf der guten Seite der Macht. Das heißt, Luke ist nicht aus, um den Mörder seines Vaters niederzumassakrieren. Dann wäre er auf der bösen Seite der Macht. Luke ist ein guter Junge und will natürlich das Gute tun und seine Freunde retten, weil er ein guter Jedi ist. Also das ist ja auch wirklich eigentlich etabliert. Wenn er jetzt auf dem Rachefeldzug wäre, wie, keine Ahnung, ein
Mann
so
ein
oder
total
sowas.
Langweiliger Held im Gegensatz zu Neo, wo man die ganze Zeit nicht weiß, ob er ein Held ist.
Oh, weil er Christus ist, ja. So, jetzt kommen wir aber zum Third Act. Jetzt kommen wir zum Third Act Plot Twist. Das ja. Problem ist, was ich gesagt habe. Jemand geht in den dritten Akt rein, hat einen Stein. Ja. Bösewicht hat einen größeren Stein, aber der denkt sich, da kann ich das machen. Bösewicht zieht eine Bazooka raus. Der Third Act Plot Twist ist im Finale eine Stelle, wo du dir denkst, ach, oh nee. So, jetzt hast du aber den Twist.
Im dritten Akt, nicht im Finale.
Der Twist im dritten Akt. Der Twist ist aber da tatsächlich in Hot Fuzz schon früher. Was? Weil sie wissen, es ist eine Verschwörung.
Lass und mich mal kurz.
Alex, also, die Frage lautet, welcher ist der beste Plot-Twist? Da steht nichts von bitte, Third Act.
Darf ich mal ja, bitte, aber nee, du hast nee. Ja auch das Video gesehen und das ist tatsächlich.
Ja, ich lasse euch das gleich austragen, weil, also, ich weigere mich, gegen Edgar Wright Argumente vorzubringen. Sorry, tut mir leid, Alex. Ich möchte nur noch ein kleines Argument bringen, dann lasse ich das unter euch austragen, nämlich, du weißt schon, Alex, dass dein Twist immer falsch zitiert wird. Also ich meine, es ist ein super Twist. Es ist ein richtig guter Twist, aber es kann nicht der beste Twist sein, wenn die Leute ihn sich nicht merken können. Weißt du, er sagt halt nicht, ich bin dein Vater, sondern Luke, ich bin dein Vater, sondern das ist so, nein, ich bin dein Vater. Weißt du, ihr wisst das alles.
Ja, ich habe auch gesagt,
er wird nein, ich immer bin dein falsch Vater. Zitiert. No, die Leute I können sich nicht father. Mal merken, wie die Szene geht. Das heißt, ich finde, deine Argumente waren alle spitze. Aber es kann nicht der beste sein. Hingegen Edgar
es
Wright,
bitte schön. Es ist die ikonischste Szene überhaupt. Und ich glaube nicht, dass Leute sich irgendwie gegenseitig die es Zitate hinwerfen.
Es ist eine ikonische
mit,
Szene, oh, aber nicht der beste Plot-Twist.
Das ist so der Plot-Twist hat den Leuten den Teppich weggezogen und ist ikonisch. Beides. So. Bei dir ist es tatsächlich so, diese Verschwörung kommt früher. Es ist viel früher klar, dass eine Verschwörung da ist. Und dann hast du einen Punkt, wo der Hauptdarsteller sich wieder denkt, ah scheiße, die sind ja alle gegen mich. Und dann kommt er und sein bester Freund und die beiden Buddies tun sich dann zusammen und denken sich, ach, diesen Verschwörern, denen zeigen wir es. Das Problem ist nur, wir reden von einem Plot-Twist und ich finde, das ist ein bisschen ungenau definiert. Dieser Third-Act-Plot-Twist kommt in der Mitte vom dritten Akt.
Das steht nicht Third Act.
Ja, nein, aber es ist ein
Wechsel. Wir sind bei der Frage mein, und nicht beim Video. Das habt ihr mir in der letzten jetzt, Frage deutlich gemacht.
Das stimmt. Und ich möchte jetzt auch wieder. Ist der beste Plot-Twist? Ich räche mich jetzt für die erste Runde und ergreife Beckys Seite und sage nämlich jetzt, dass du wieder von deiner, und ich freue mich schon auf unsere gemeinsame Folge, schon wieder von dieser typischen Abspanngucker-Perspektive aus argumentierst, wo es so diese strengen Regeln gibt. Und das Witzige ist ja hier, dass ihr Edgar Wright die Regeln bricht. Und natürlich kommt der Twist früher, aber es ist dennoch der Twist. Und dass er halt
das ist einfach ein anderer
die Blockpunkte
Twist.
Durch er tut es ja deshalb.
Nein. Das ist ein super Twist.
Aber,
das ist nur nicht
ja,
der Twist
aber
am
es gibt
Ende.
Diesen,
am Ende
es ist der Plot-Twist.
Nein.
Es ist der Plot-Twist genau, in genau. Hot Fuzz. Punkt. Ja. Und
nein,
der
ist
großartig.
Der andere Twist ist kein offizieller Plotpunkt in deiner
Das Ding Theorie. Heißt Third Act Twist.
Nein,
der Twist
steht,
im dritten Akt.
Der
Twist
der
kommt
Plot-Twist.
Ende des zweiten Akts.
Henning, kannst du bitte Third die Frage vorlesen? Twist.
Also, ich habe die Frage gestellt.
Hast du die 5 Plot Points genommen, Henning, oder dich? Ist mir egal, wie das
Er hat
ist.
In die Frage geschrieben, welcher ist der beste Plot Twist in einem Film?
Ich gebe dir recht. Also, ich habe die Frage gestellt, da. Welcher ist der beste Plot Twist, ja? Ja. In diesem Video wird dargestellt, dass er meistens in dem dritten Akt stattfindet. So.
Ja, bei mir hat vorhin das Video auch nicht als Argument gegolten. Wir beziehen uns auf die Frage. Die Frage ist, welcher ist der beste Plot-Twist?
Okay, du hast jetzt irgendwie ein spießiges Dorf und dann hast du die Leute, die sagen, oh, alles für das spießige Dorf haben wir gemacht. Was ist der Twist?
Nochmal was?
Wir haben jetzt quasi für unser spießiges Dorf haben wir Leute umgebracht, weil wir sind Spießer und wir bringen deswegen Leute um.
Ja, was wenn es so einfach machen? Wäre, wäre es natürlich langweilig, aber das ist es ja nicht.
Wir
die
ziehen,
sind doch nicht
wir
nur
ziehen
spießig,
dem Hauptcharakter
diese Leute.
Den Teppich unterm Boden weg und sagen, hör mal, alles für was du gestanden bist, ich bin dein Vater, ich bin derjenige, der das gemacht hat, ich bin der Mörder, ich bin der Bösewicht des Universums, ich habe deinen Vater nicht umgebracht, ich bin es. Jetzt überdenke mal dein Leben. Das andere ist, ja, du bist jetzt in diesem langweiligen Dorf und weißt du was, ja, eigentlich sind wir langweilig, aber wir haben halt Leute umgebracht.
Nee.
Aber das sagt für den Charakter, was macht das für den Charakter dann aus? Der denkt sich, ja, ich habe die jetzt eh nicht gemocht in dem Dorf, jetzt mag ich die halt noch weniger. Ach, scheiße, ja gut, dann bringe ich sie
nee,
halt
einfach
alle
um. Nee, das ist es ja eben nicht. Er bleibt ja sogar in dem Dorf am Ende, weil er feststellt, dass nicht die Leute, also dass nicht das ganze Dorf schuld ist, sondern nur diese Bürgerwehr. Dass es ihm sogar gefällt, in diesem Dorf Oberinspektor zu bleiben.
Ja, aber es gibt das halt eine großartig. Bürgerwehr und die Bürgerwehr hat halt ein ja, mei, da gibt's halt dann dieses Thema, dass die Bürgerwehr schlimme Sachen macht. Und dann hast du den Hauptdarsteller, der sich das anschaut und sich denkt, oh, das
eben nicht, er schaut es sich ja nicht nur an und macht, er erkennt das ja am Anfang überhaupt nicht. Er braucht eben diesen Ermittlungsmoment, den wir als Zuschauerin auch nutzen können,
die mordende Bürgerwehr,
um den Plot-Twist am Ende nochmal nachvollziehen zu können, wenn wir den Film wieder und wieder und wieder.
Das ganze Universum des Helden mit einem Schlag, es ändert nicht quasi das ganze Star Wars-Universum, es ist kein ikonischer Moment, es ist nichts Zitierbares.
Also Entschuldigung, dass ich dir da so reinklingel. Aber ich würde es mal langsam gen Ende bringen. Ich glaube, wir ich gebe es an euch ab. Becky, was würdest du als ganz objektive Moderatorin?
Ich kann hier nichts Objektives mehr sagen. Ich möchte an dieser Stelle nicht mehr als Moderatorin in dieser Sendung sein.
Also damit gibst du ab an Alex. Habe ich das richtig verstanden?
Ja.
Alex?
Ich fand Becky stärker als Daniel.
Was?
Ja, weil ich das Ding bei Matrix, also ja, das Problem ist, ich fand Becky von dem insgesamt stärker, das Problem ist halt nur bei Daniel habe ich es halt gesehen, so, das ist quasi, wenn man halt den Third Act anschaut, okay, da gibt es halt dieses große Action-Ding und dann stirbt er, dann steht er wieder auf, das ist halt ein Third Act-Plot-Twist, das andere ist halt ein Twist. Das sind zwei Paar Schuhe, wirklich rein nach Regelwerk, ist Daniel da näher dran? Ja, argumentiere ich dagegen. ich nehme mich jetzt nochmal komplett raus. Ich fand's schwer, ist alles interessant.
Okay, und Daniel?
Also es ist schwer, weil der Twist, der mich stärker überrascht hat, war tatsächlich der von Hot Fuzz. Und ich bin ein riesen Edgar Wright-Fan. Der Film ist großartig, wie alle Filme von Edgar Wright. Wer was anderes sagt, möge bitte mir nicht zuhören. Nein, aber ich finde, Alex hat gut argumentiert. Also Alex hat dieses Argument, es geht gar nicht darum, was ein Twist für die Zuschauer ist, sondern für den Protagonisten. Das weiß ich nicht, ob das stimmt, aber das war halt sehr souverän dargestellt. Und von daher, das fand ich das ausschlaggebende Argument, dass ich für Alex stimmen würde.
Ja, ich fand's, erstmal gebe ich euch recht, es tut mir leid, Daniel, dieser Punkt geht nicht an die Matrix.
Was?
Jetzt ein Plot-Twist für die Zuhörer ist.
Wie ist es mit Episode 1?
Was hast du denn jetzt argumentiert? Da bin ich schon verwirrt, weißt du?
Henning hat Morpheus festgenommen.
Genau, ich weiß überhaupt nicht, von welchem Film du welche Episode 1 jetzt verteidigt hast, ob das Matrix-Episode...
Jar Jar Binks, hallo!
Achso, ja, also sorry.
Ich hatte gesagt, blaue Kugeln rollen und...
Genau, blaue Kugel hatten wir vorhin schon bei Matrix, ich war völlig durcheinander. Egal, kommen wir zurück zu Alex und Becky. Ja, sehr, sehr spannend. Alex hat sehr, sehr stark verteidigt für Return of the Jedi. Er hat dargestellt, wir sind hier an einem Punkt, wo der ganze Held alles, was er bisher hat, nicht nur in Frage stellen muss, er muss sich selber in Frage stellen, er muss seine Rolle als Held in Frage stellen, er muss seine Beziehung zu den Bösewichten in Frage stellen. Und hat einfach diesen riesigen Impact für den Charakter und auch für den Zuschauer erstmal etabliert, als der Film rauskam. Inwiefern jetzt Luke Holländer ist und Vader wirklich ein bisschen mit Vader vergleicht oder die Zuschauer sich dessen bewusst sind, ist, finde ich, schwer zu argumentieren. Bei Becky war es wiederum so, dass sie sich einen Plot-Twist ausgesucht hat, der vielleicht, und das hat Alex sehr stark dargestellt, nicht den großen Impact wie bei Return of the Jedi hat, aber sozusagen auf die auf das Handwerk im Film, wie der Film quasi nochmal anschaubar ist und so weiter, sehr gut dargestellt, wie dieser Plot-Twist einfach so technisch sehr gut funktioniert. Und Daniel hat das unterstrichen, indem er auch gesagt hat, dass ihn dieser Plot-Twist stärker abgeholt hat. Ich fand es wirklich sehr, sehr stark. Da waren
meine
auch
Gegenargumente hast du noch nicht erwähnt.
Deine Gegenargumente?
Gegen Becky, Empire Strikes Back.
Du weißt schon, dass du gerade nicht moderieren wolltest. Ja,
ja, ich weiß. Aber
das war dein Punkt.
Aber kommentieren.
Nein, genau. Die Gegenargumente gegen Empire Strikes Back, klar, die hattest du, das muss ich aber auch sagen, konnte Alex auch wieder sehr stark entkräften. Du hast halt gesagt, ja gut, er will eigentlich nur seine Freunde retten und eigentlich war es nie sein Ziel, seinen Vater zu rächen und deshalb den Bösewichten umzubringen. Aber da hat Alex gesagt, naja, aber dennoch ist das Thema Familie von vornherein da. Er wächst bei Zieheltern auf. Er hält das, was ihm über seinen Vater erzählt wird für Obi-Wan, für ein Idol und er möchte selber gut sein. Und jetzt wird er an den Punkt gebracht, wo sich sein Gutsein mit ich möchte meinem Vater folgen komplett nicht mehr kombinierbar wird. Und das wirkt sich auf die ganze Story aus. Es tut mir leid, Becky, ich fand, das war technisch sehr gut dargestellt, aber der Punkt geht für mich einfach an Alex.
Oh, ich also, so entschuldigen
Sie für deine Votings, bitte. Oh. Also,
ja, du musst dich wirklich nicht entschuldigen.
Ja, weißt du, das ist so, wenn man hier unter Moderatorenkollegen sitzt, das ist für mich natürlich auch großer Druck, ne? Also das ist jetzt natürlich was anderes so. Ja, das bedeutet, Daniel und Alex, ihr werdet in die Blitzfragerunde gleich einkehren. Becky, ich würde mich natürlich freuen, wenn du, jetzt kannst du natürlich komplett objektive Moderatorin sein, mir mit deiner Meinung zur Seite stehst, denn wir kommen jetzt in die
Blitzfragerunde.
Genau, wir kommen in die Blitzfragerunde. Und für alle die Zuhörer, die vielleicht immer noch nicht wissen, was die Blitzfragerunde ist, erkläre ich das doch gerne nochmal. Und zwar werden jetzt Daniel und Alex verschiedene Fragen beantworten müssen, die sie nicht nur nicht kennen, glaube ich, sondern auch B, gegen die Zeit argumentieren müssen. Denn ich werde gleich eine Frage stellen, dann wird jeder der Kandidaten seine Antwort auf diese Frage nennen. Dann hat der Kandidat, der zuerst seine Antwort genannt hat, einmal 20 Sekunden Zeit zu argumentieren. Dann hat der andere 20 Sekunden Zeit und dann machen wir das Ganze nochmal mit 10 Sekunden. Und meine erste Frage, die ich stelle, lautet, welcher ist der beste Matrix-Charakter außer Neo?
Morpheus.
Morpheus bei Daniel. Alex.
Trinity.
Trinity bei Alex. Und das bedeutet, Daniel darf anfangen mit Morpheus, wenn er anfangen möchte.
Ohne Morpheus gäbe es keine Handlung. Morpheus treibt die Handlung maßgeblich voran, indem er Neo immer auf die richtigen Spuren setzt. Er ist derjenige, der hier eigentlich das Sagen hat, der den Plot in die entscheidenden Richtungen lenkt.
Da hättest du noch 5 Sekunden übrig gehabt.
Morpheus ist cool.
Morpheus ist cool. Alex, bitteschön.
Trinity ist von Anfang an als richtiger Action-Badass-Charakter dargestellt, darf die starke Frau mimen, gibt Neo das komplette emotionale Backbone, während Morpheus in erster Linie Mr. Exposition ist und den Plot erklärt und die Story erklärt und den Plot erklärt und die Story erklärt und so weiter. Aber der emotionale Punkt, der ist bei Trinity da geht Neos Herz auf.
Trinity fängt super stark an, aber leider wird sie dann halt am Ende zum Heimchen am Herd, so in dem ihr einzige Rolle ist, hier Neo durch einen Kuss wiederzubeleben.
Neo braucht Trinity emotional, Morpheus ist genauso am Ende gefesselt, ist genauso die Damsel in Distress, nur dass er halt eine Sonnenbrille trägt, aber er ist auch ein gefesselter Typ, während Trinity Neo hilft.
Warum sollte auch eine Damsel in Distress keine Sonnenbrille tragen dürfen?
Ja, sehr, sehr schwierig. Becky, was denkst du denn?
Ich finde, beide hatten gute Pro-Argumente. Also bei Daniel, dass es ohne Morpheus die Handlung nicht vorangehen würde und bei Trinity, dass sie der emotionale Fixpunkt für Neo ist. Ich finde, die Gegenargumente waren stärker gegen Morpheus. Also mit Mr. Exposition, ja, finde ich stark.
Ja, ich fand's auch sehr, sehr ausgeglichen. Ihr hattet beide ein gutes Pro-Argument bei Daniel mit Morpheus, dass es ohne ihn das nicht gäbe. Bei Trinity diesen ganzen Anfang, wie badass sie ist. Ja. Und ihr habt euch beide darauf konzentriert, dass am Ende beide irgendwie halt dann von dem Charakter, den ich ja auch ausgeklammert habe aus der Frage, so ein bisschen an den Rand gebracht werden. Aber ich glaube, ja, Becky, ich sehe es ähnlich wie du. Ich geh da mit und bin da bei Alex und Trinity. Die zweite Frage ist, welche ist die beste Szene überhaupt in Zurück in die Zukunft?
Nur Teil 1?
Ja.
Das ist, wenn er Biff aufs Maul hält.
Biff aufs Maul bei Daniel.
Das ist die Szene am Ende, wo der Blitz dann in den DeLorean einschlägt und die Musik richtig ausspielt und ja.
Blitz am Ende bei Alex und Daniel, du darfst wieder anfangen, weil du zuerst geschossen hast.
Na, das ist eben so klassisches 80er-Jahre-Hollywood-Kino, wofür wir es alle lieben, dass wir diese Szene mehrfach haben, dass Biff einfach als der Überlegene dargestellt wird. Er baut sich auf, er ist größer als alle Protagonisten. Und dann kommt eben irgendwann der Punkt, wo Martys Vater ihm aufs Maul haut. Und wer da nicht mitgeht, der ist kein Mensch.
Alex.
Biff ist halt ein Arschloch und kriegt dafür eine aufs Maul, aber das Ende ist halt wirklich, alles ist so, die quasi, das ist wirklich so der Punkt, auf den alles zufließt. Der Blitz schlägt ein, die Musik spielt richtig auf, es geht wieder nach Hause, Doc hat ihn gerettet, also Doc ist ja vollkommen außer sich, freut sich in einem Maße, es ist Wahnsinn, Marty ist wieder auf dem Weg daheim, es hat geklappt, dieser eine Moment, once in a lifetime Moment, wo der Blitz einschlägt.
Daniel?
Ja, sorry, aber es war jedem von vornherein klar, dass der irgendwann wieder nach Hause kommt. Aber dieser Moment, wo er Biff aufs Maul haut, der Vater, der gibt dir einfach so viel Befriedigung.
Biff wird halt als Bösewicht aufgebaut und ein Bösewicht wird nach klassischem Schema immer bestraft. Aber wirklich ein Moment, wo die Emotionen richtig aufspielen, wo du richtig dabei bist, wo die Tränen runterkommen, weil die Musik so aufspielt, weil du einfach die ganze Zeit darauf gewartet hast.
Ja, Becky, was würdest du sagen?
Ja, ich bin entsetzt, dass Alex nicht das Gegenargument gebracht hat, wie schlimm sie in der Szene wegkommt und dass es ein ganz schlimmes Frauenbild ist, was da propagiert wird. Aber dieses Argument kam nicht.
Tja. Ich frage mich auch, warum ich die Skateboard-Szene nicht genommen habe.
Okay. Warum hast du die nicht genommen? Ja.
Warum habe ich die nicht genommen?
Ich fand auf jeden Fall die Pro-Argumente bei Alex mehr, also quantitativ. Und ich fand sie auch stärker. Bei Biff war es eigentlich nur, er kriegt aufs Maul und das befriedigt.
Das stimmt. Und ich habe ehrlich gesagt bei Daniel auf ein Argument gewartet. Und das wäre, dass dadurch, dass der Vater das macht, dann ja in der Gegenwart die Konstellation zwischen Biff und dem Vater sich verändert hat. Das kam leider nicht. Das wäre für mich so, irgendwie habe ich darauf gewartet. Stattdessen haben wir von Daniel in der zweiten Runde ehrlich gesagt ein bisschen more of the same bekommen. Es war wieder, ja, aber er haut doch drauf und wie toll ist das? und da fand ich Alex insgesamt stärker. Er konnte Biff, also er konnte es erstens als vorhersehbares Plot-Element darstellen und konnte seinen Blitz noch weiter ausbauen. Und damit geht auch der Punkt für mich an Alex. Das heißt, Alex, wenn du die folgende Frage auch für dich entscheidest, dann sind wir ja schon am Ende. Daniel, schnall dich an, ja? Also, die dritte Frage lautet, welcher ist denn eigentlich der beste Fatih Akin-Film überhaupt?
Gegen die Wand.
Gegen die Wand bei Daniel.
Im Juli.
Im Juli. Moment, ich muss das kurz notieren. Im Juli bei Alex. Und das bedeutet, Daniel hat wieder zuerst geschossen und darf anfangen.
Bei Gegen die Wand müssen wir uns noch mal ins Gedächtnis rufen, dass in dem Jahr die CDU versucht hat, diese Leitkulturdebatte zu führen. Und dann gewinnt der Deutsch-Türke Fatih Akin die Berlinale und beendet diese Diskussion auf einmal. So, also er hat einfach gezeigt, dass das der absolut genialste Film ist. Also mehr kann er nicht bringen.
Da hast du aber so eine politische Situation und das können viele Filme gewinnen, weil sie gerade politisch passen. Im Juli ist ein wunderschönes Roadmovie mit einer absolut fantastischen Christiane Paul. Tolle Situationen, die Odyssee schön ausgespielt im Osteuropa bis nach Istanbul. Die Liebe zu der Türkei ist immer da. Das ist ein Film, der hat ein Lebensgefühl.
Daniel?
Im Juli ist echt kein besonderer Film. Also ich meine, okay, er hat da irgendwie eine Reise zur Türkei, aber was passiert nochmal? Also sorry, es ist nichts Besonderes. Aber Gegen die Wand, Becky hat es vorhin dargestellt.
Scheiße. Gegen die Wand ist Misery Porn, der zum richtigen Zeitpunkt rausgekommen ist. Im Juli, das ist ein Lebensgefühl. Du schaust im Juli an und du fühlst, das ist Sommer.
Also Misery Porn war fies.
Sehr, sehr schwierig, Becky.
Ich finde Gegen die Wand super, aber irgendwas muss man ja sagen.
Was würdest du sagen, Becky?
Ich fand ehrlich gesagt beide Argumentationen nicht so toll.
Was?
Ja, und welche fandst du besser?
Ich finde es schwer. Also es hat beides was. Das eine ist halt so die Leichtigkeit, die der Film ausstrahlt, das Lebensgefühl. Das andere ist der politische Impact, den der Film hatte. Und ein Film, der Impact hat, muss sozusagen dementsprechend auch gut sein. Ich weiß es echt nicht, Henning.
Also ich muss sagen, also leider hat Daniel seine zweite Runde so ein bisschen verkorkst. Aber zum Glück fand ich seine erste Runde wirklich stark. Und er hat leider ein bisschen weit ausgeholt, das hat ihm ein bisschen Zeit gekostet. Aber er hat es am Ende auf den Punkt gebracht und hat gesagt, das könnte dieser Film alles nicht schaffen, wenn er nicht so gut wäre, wenn er nicht diese Debatte so aufbringen würde. Er hätte es nicht geschafft. Das hat Alex natürlich entkräftet, hat gesagt, naja, ein Film muss einfach das richtige Thema zur richtigen Zeit angreifen. Und ich muss aber sagen, dass mir im Juli, ja, es klang alles ganz schön, aber diesen Impact, den Daniel gegen die Wand so geben konnte, fand ich dann doch irgendwie insgesamt stärker und deshalb geht der Punkt für mich an Daniel. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Welcher ist der beste Film-Truck?
What the fuck?
Also es kann Lastwagen sein oder Monster Truck oder irgendwas.
Ja, so Lastwagen ist schon eher das, was gesucht ist. Das ist natürlich eine Frage, die aufgrund einer Antwort, die hier eingereicht wurde, gestellt wird.
Wer von uns sagt jetzt...
Was hast du gesagt?
Entschuldigung. Optimus Prime.
Optimus Prime. Bei,
ja, dann nehme ich halt den Truck von Furiosa, wenn er mir so auf dem Silberblatt-Tablett präsentiert
wird. Und Furiosas Truck, diesmal hat Alex zuerst geschossen und darf anfangen.
Der Truck von Furiosa ist halt ein toll furios aussehendes Blechgestell, aber Optimus Prime ist halt ein Charakter. Es ist ein Truck und es ist mehr als Truck. Es ist halt ein Charakter, es ist ein Anführer, es ist ein Leader, es ist jemand, der die Story voranbringt, den Plot voranbringt, eine Heldenfigur, zu dem er ausschauen kann, und der Truck von Furiosa ist halt keine Heldenfigur.
Ja, Daniel.
Also Optimus Prime ist ein Spielzeug, aus dem Film vom schlechtesten Regisseur aller Zeiten gemacht wurde. Aber der Truck von Furiosa, du hast recht, der ist kein Charakter, aber er ist das Plot-Device. Es gibt so viele Szenen, wo wir zittern, ob der Truck durchhält, weil nur dann können unsere Helden überleben. Ich denke einfach nur auch so an diese Totenmann-Knöpfe.
Du zitterst für die Charaktere, du zitterst nicht für den Truck. Bei den Transformers zitterst du für Optimus Prime, weil Optimus Prime der Held der Geschichte ist. Und wenn er es nicht schafft, dann ist die Geschichte aus, dann haben die Bösen gewonnen. Und das macht ihn halt anders.
Ich habe heute die Second Unit gehört, wo Tamino darlegt, dass er in Mad Max Fury Road mehr für die Autos zittert als für die Menschen. Also, hey, du kannst für dieses Auto zittern.
Okay, für mich ist es einigermaßen klar. Becky, was willst du sagen?
Es ist für dich echt einigermaßen klar. Ich fand es ganz schön auf einem Niveau. Aber dann, wenn du ziemlich klar bist, dann halte ich mich an der Stelle.
Ja, also ich muss sagen, in den ersten Runden fand ich ja auch relativ ausgeglichen. Optimus Prime ist ein Charakter, man fiebert mit dem Charakter mit. Dann hat Daniel dargestellt, ja, aber ich fieber ganz ehrlich auch mit dem Truck von Furiosa mit. Ich hoffe, er hält durch. Ich hoffe, dass... Dann hat aber Alex in der zweiten Runde gesagt, nee, ganz ehrlich, du fieberst mit den Helden mit und du möchtest, dass die Helden ankommt, und der Truck ist ein Plot-Device dafür, aber wie gesagt, meiner ist ein Charakter und das ist der Protagonist. Wenn der nicht mehr dabei ist, dann geht gar nichts mehr. Und Daniel hat die zweite Runde ein bisschen verschenkt, bis er erklärt hat, dass Tamino in der Second Unit irgendwas gesagt hat. Und das, ehrlich gesagt, jemand hat mir was gesagt. Okay, für mich geht der Punkt an Alex. Und damit, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, hat Alex die Sendung gewonnen.
Herzlichen Glückwunsch!
So, jetzt bin ich erstmal durch. Also ich merke so, das hatte ich beim allerersten Mal, wo ich bei Cinematic Smash Bros. War, dass so mein Oberbauch irgendwann Schmerzen gehabt hat, weil ich mich so gut beuge.
Fächer zu fächeln.
Oh. Ja, ich glaube, ich muss zu meiner Frau gehen, zu meiner schwangeren Frau und sage, kannst du mir den Bauch heute streicheln? Das geht nicht anders. Ich bin durch. Also,
ich finde es schade, dass du ausgerechnet mit Michael Bay gewonnen hast, aber du hast verdient gewonnen.
Ich fand es auch schade, weil ich eigentlich deine Argumente...
Es ist aber auch schon ein bisschen witzig, dass er mit Michael
Bay. Ja, es stimmt auch wieder.
Ich habe so eigentlich gehofft, dass du mit dem Truck nochmal weiterkommst, weil ich den Truck eigentlich auch viel geiler finde. Aber das Leben ist hart. Ich fand es auf alle Fälle sehr cool. Becky, das ist das erste Mal, dass wir, glaube ich, miteinander gepodcastet haben.
Das stimmt.
Und ich fand das sehr schön. Deswegen, ich habe da ein bisschen Angst gehabt, weil ich nicht wusste, wie kann ich dich einschätzen bei der Organisation. Bei Daniel habe ich gewusst, okay, so und so reden wir miteinander. Und ich weiß ja, was für eine fiese Socke er ist, wo er dann mit dem Thomas damals argumentiert hat. Und ich mir gedacht habe, ja, Daniel, der packt alles aus.
Hast sogar du ein Trucks. Glück, dass ich in Edgeland war?
Was ist Edgeland?
Nicht genug Internet gibt, um Videos zu gucken.
Ich war einfach in Mecklenburg-Vorpommern und hatte die ganze Zeit kein Internet. Irgendwann, ich meine, Henning hat mich irgendwann per Twitter angeschrieben, weil ich einfach Slack nicht öffnen konnte.
Ja, also ich muss sagen, mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich finde es cool, dass wir jetzt auch mal dieses große Konglomerat unseres Podcasts über ganz Deutschland so ausgespielt haben. Ich hoffe, es war für die Zuhörer nicht zu theoretisch, obwohl wir uns heute sehr filmtheoretisch entlang gehangelt haben. Ich fand es trotzdem sehr spaßig. Ich fand es ehrlich gesagt auch sehr interessant, wie sich eure objektive Bewertung in der Sendung so entwickelt hat. Ich fand das Experiment ehrlich gesagt geglückt. Ich fand es irgendwie, ich hätte weniger Objektivität erwartet. Also Respekt dafür. Und wir können jetzt ja festhalten, wir haben jetzt den besten Film aller Zeiten. Ne? Also man startet mit einem Typen, der so durch eine Tür geht und entdeckt, da passiert irgendwas. Dann muss er sich entscheiden, ob er die rote oder die blaue Pille nimmt. Dann geht er zusammen mit ein paar Marines und muss gegen so einen Haufen Aliens kämpfen und überlebt aber als einziger, wurde bis dahin unterschätzt. Dann geht's weiter in eine Hotellobby mit einem Haufen Waffen, wo er sich rächen möchte. Und am Ende ist das Alien sein Vater. Also ich meine, das ist ja der Knaller. Also ich würde sagen, wenn wir das jetzt nicht umsetzen und schnell mal irgendwo einreichen, dann sind wir natürlich blöd. Also wir haben den besten Film aller Zeiten jetzt am Ende.
Da haben wir endlich mal so einen richtigen Gegenkandidaten gegen die ganzen Marvel-Filme.
So sieht's auch aus, oder?
Ja.
Ja. Wir brauchen nur noch die beste Post-Credit-Scene.
Oh, ja, stimmt. Also wir setzen das demnächst alles noch fort mit der besten Post-Credit-Scene, der besten Post-Post-Credit-Scene und so weiter, bis wir 5 Runden voll haben. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch dreien, dass ihr das lustige Experiment mitgemacht habt. Mir hat es ehrlich gesagt sehr viel Spaß gemacht. Dann frage ich natürlich wie immer am Ende, wo hört man euch? Ich habe es am Anfang schon mal gesagt, aber wir können es auch nochmal hören, wenn man euch nicht bei uns hört.
Ich fange mal an, weil keiner redet.
Fang mal an, ja.
Spätfilm, spätfilm.de mit AE könnt ihr es hören. Wir haben zum Beispiel gerade eine Folge über Inglourious Basterds rausgehauen, wo ihr alles erfahren könnt von der Produktionsgeschichte über den Harvey Weinstein Skandal bis hin zu Zitaten und Referenzen, Easter Eggs und der Rezeptionsgeschichte von Inglourious Basterds.
Becky.
Bei den KulturpessimistInnen, bei den Klassikern der Filmgeschichte, bei Akte Aurora, bei der Geschichtenkapsel, bei Reichlich Randale. Oh Gott, ich vergesse immer alles. Es gibt noch viel mehr Podcasts. Ansonsten lest ihr mich als Genderbeitrag auf Twitter.
Man hört Becky überall. Wenn man irgendeinen Podcast anmacht, ist meistens Becky dabei. So klingt das. Alex, wo hört man oder findet man dich denn?
Also ihr findet den René und mich auch bei Abspanngucker. Das ist ein Podcast, wo wir halt, also wenn euch das mit den Storybeats gefallen hat, wir sind da irgendwie da total scharf drauf, da Filme immer danach auseinanderzunehmen. Ich glaube, wenn ich jetzt hier schlecht abgeschnitten hätte, hätte mich mein Podcast-Partner auch verstoßen.
Es war quasi Schiebung. Er konnte nur
gewinnen. Es war jahrelange Vorbereitung mit meinem Mentor René. Und es hat geklappt. Aber wenn euch das gefällt, dass wir Filme so im Detail auseinander quatschen und so weiter, dann schaut mal bei Abspanngucker vorbei und auf Twitter unter @abspannpodcast.
Ja, mich findet ihr natürlich unter Cinematic Smash Brothers oder Cinema Smash Brothers bei Twitter oder als Jimmy Tweetboy. Da könnt ihr ein bisschen coole Bügelperlenkunst von mir sehen. Ich bin da immer am Start. Bügelperlen Artist Number One. Und ich bedanke mich bei euch dreien und ich sag einfach mal Tschüss.
Tschüss.
Ciao.